Olli.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
So, check, check, check. Jetzt könnt ihr noch mal kurz da reinsprechen.
Eine Stunde ist wirklich, um hier mal so anzukommen miteinander und
schön, danke.
Ich bin, ach so.
Ninja? Ach, manchmal Ninja sage ich immer.
Ninja? Doch, Ninja.
Ach, wie Ninja?
Doch. Ninja.
Na, wie der Ninja.
Ja, wie der Ninja. Ist doch gut. Optimal.
Schwarz gekleidet.
Schwarz.
Deswegen dachte ich, ja.
Das passt ja schon ganz gut.
Gut, gut, gut.
Aber du kannst auch Ninja sagen. Also das sagen...
Ninja.
Sagen auch manche von meinen Freunden tatsächlich.
Ja,
so die alten Freunde irgendwie. Sagen Ninja.
Ninja. Finde ich auch gut. So. Seid ihr bereit?
Ich bin bereit.
Warte, kurz nochmal.
Sammeln Sie sich.
Was steht auf deinem Chai?
Vertrauen ist die Frage, Liebe ist die Antwort. Bei dir?
Warte. Vertraue deinem Wesen, sei in Kontakt mit deinem wahren Selbst. Na, das passt doch für heute.
Gut.
Ganz sich selbst.
Sebastian?
Ich habe eine Frage. Wie kannst du das hier und jetzt auf eine andere Ebene heben?
Oh.
Wer soll das beantworten?
Wie, du hast eine Frage vor allen Dingen? Wann haben denn diese Tee-Dinger Fragen?
Und warum so eine?
Wir
ich
steigen,
verstehe die Frage noch nicht mal.
Die können wir vielleicht nachher nochmal beantworten. Merk sie dir doch mal.
Ja.
Weil wir sind jetzt schon im Podcast drinne. Hallo an alle Zuhörenden. Wir
Hallo.
Sitzen hier. Draußen ist es hell irgendwie noch, weil es ist ja jetzt Sommer in Berlin. Und vor uns sitzt schon unsere nächste, endlich auch mal wieder Gästin. Und ich freue mich ganz doll, dass sie da ist, weil ich mag ihre Tätowierungen sehr gerne. Vor uns sitzt die Traditional Tätowiererin Ninja.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch sehr. Ich habe nämlich gerade schon im Off gesagt, wir fangen direkt bei dir mit den Quickies an. Für alle, die dich noch nicht kennen oder deine Sachen jetzt gerade aktuell nicht gerade auf dem Schirm haben, starten wir in die Quickie-Runde.
Hau raus.
Und ich habe das Gefühl, mit dir kann man das auch gut machen mit der Quickie-Runde.
Ja, noch bin ich wach und frisch. Also
cool.
Ich glaube, das sollten wir jetzt tun.
Also geht's los. Tätowierst du in Farbe oder schwarz?
Sowohl als auch, hauptsächlich aber Farbe.
iPad oder Stift und Papier?
Boah, iPad.
Ausführliche Mail oder einfach eine saloppe WhatsApp, wenn man...
Nee, Mail. So richtig schön mit Anrede und hallo, wie geht's dir? Und ich hoffe, alles
Frau.
Ist... sehr geehrte Frau Herrmann. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. Nein, ich mache tatsächlich auch so mit Terminvergabe und so und da freue ich mich über Mails.
Okay, und
aber
auch
die
bei
kann
Instagram
auch kurz gehalten
kann man
werden.
Dich nicht anschreiben. Soll man dich nicht anschreiben?
Nein, lass mich alle in Ruhe. Nein, auf keinen Fall. Nein, man kann mich natürlich immer anschreiben, aber da kann es auch passieren, dass mal so eine Nachricht untergeht und deswegen finde ich die Mail einfach praktischer. So, da.
Machst du das alleine oder hilft dir jemand bei der Koordination?
One-Woman-Show. Nee, mach das alleine.
Super. Inhalt oder Form?
Form.
Gezeichnet oder durchgezeichnet?
Gezeichnet.
Gezeichnet, sagt sie.
Ja, schon.
Der Unterton, super.
Aber was meinst du denn, warte mal, was meinst du denn mit durchgezeichnet?
So leicht empört.
Na, die Frage, du kriegst die Anfrage, Frauenkopf mit Rose und Tigerkopf im Hintergrund. Zeichnest du den Tigerkopf oder googelst du ihn, tracest ihn direkt durch?
Nee, ich zeichne den. Manchmal pause ich von mir selber durch, dann, aber das ist ein Geheimnis, das... natürlich
das
nicht in einem Podcast ausgeplaudert werden sollte.
Nicht, natürlich nicht. Das ist zu sagen.
Da du ja vorher spiegelst, ist es vollkommen okay.
Ja, ja. Genau, ich spiegel ihn einmal und verzerre ihn so ein bisschen. Und
Spulenmaschine mit Metallgriffstücken oder Pen mit Cartridges?
Beides.
Beide, auch Spulenmaschine?
Ja, voll.
Und Rotary so und Pen?
Ach so, nee, nur Pen und Spule tatsächlich.
Ah, okay.
Spule zum Linienziehen, ganz, ganz oldschool.
Da kommen wir bestimmt nochmal, weil wir natürlich noch in deine ganze, in deinen ganzen Werdegang einsteigen. Siehst du dich als Künstlerin oder Dienstleisterin?
Schon eher Künstlerin, so. Irgendwie, doch. Ja.
Ist dir so irgendwas zu sagen?
Nö, ach, ich weiß nicht. Irgendjemand hat mal Kunsthandwerk gesagt. Mhm. Ich war ja fleißig und habe Hausaufgaben gemacht und einen Podcast gehört natürlich.
Alle Folgen?
Alle. Ich kenne sie auch alle auswendig. Mhm. Aber nee. Kunsthandwerk fand ich ganz gut. Das, wer immer das war, danke für den
Begriff.
Diesen Begriff, genau, weil das
wer
ist
hat das gesagt?
Noch, sehr
das
schön.
Wissen wir nicht, ne? Da kommen wir nicht mehr drauf, glaube ich.
Hat derjenige
eine Frau oder ein Mann gesagt?
Weiß ich nicht mehr, aber derjenige kann sich ja vielleicht melden und sagen.
In die hey, Kommentare
bitte, bitte melde dich genau. in die Kommentare. So, genau. Das macht nie jemand, nie so. Schreibt. Ihr seid wirklich auch alle faule Monster.
Hey, Copyright. Schlaut nicht meine Begriffe.
Ihr seid richtig faule Podcast-Mäuse. Genau. Immer nur, wenn was scheiße ist, schreibt irgendjemand was, aber sonst. Naja.
Ach so, ja, wir können ja mal. Hey, bitte kommentiert doch ein bisschen mehr.
Ja, kommentiert mal wirklich jetzt mal. Ja. Also, möchtest du genaue Angaben zum Motiv oder künstlerische Freiheit?
Es ist beides okay. Ich wünsche die mir schon gut. Mal so, mal so.
Pflanzensorte darf man genau bestimmen?
Klar.
Frauenmimik vom Frauenkopf auch?
Nee.
So weit das.
Ja, das ist ja im Traditional auch ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal. Da kannst du ja gar nicht so das ja, also reduzierter und ne, das.
Ja.
Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine.
Da gibt es nicht so einen Fächer an Mimiken, so viele
genau.
vielleicht, ja. Freude oder Frieden?
Boah, was? Freude?
Krass, da habe ich jetzt zwischengemogelt jetzt.
Jawohl, ja. War das jetzt eine von diesen deepen Sachen?
Die habe ich da reingemischt.
Ja, ich habe schon geteasert, dass es Deep Talk-Fragen gibt.
Freude also, hast du gesagt.
Ja, Freude. Mhm. So auf Anhieb.
Liebst du eher den Prozess oder das Endprodukt?
Den Prozess.
Nähe oder Distanz?
Nähe.
Nähe.
Kuscheln, komm.
Spontanität oder Planung?
Eigentlich würde ich sagen Spontanität, aber ich glaube, es gibt einen Teil von mir, der schon doch sehr spießig und konservativ ist und gerne plant.
Zeigt er sich mehr in der Arbeit oder mehr im Privaten?
Ja, schon in der Arbeit.
Aufgeschlossen oder zurückhaltend?
Aufgeschlossen.
Allein oder in einer Gruppe?
Gruppe.
Traditionell oder modern?
Traditionell, aber nicht immer. Nur beim Tätowieren.
Nur beim Tätowieren. Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Intensität oder Stabilität?
Intensität.
Ja.
Ja.
Ja. Wir fühlen's.
Wir fühlen's.
Custom Design oder Tattoo Flash?
Custom.
Untergrund oder Mitte der Gesellschaft?
Underground, volle Kanne.
Lidocain, TKTX oder pure Willenskraft?
Nee, bitte alles drauf, wirklich.
Bei dir selber oder bei deinen Kundinnen?
Ach so, ja, ich glaube, ich bin immer härter, als ich denke, aber ich freue mich dann trotzdem, wenn da ein bisschen Unterstützung kommt und bei den Kunden schon gerne auch, also wenn die da Bock drauf haben. Also, jeder kann doch machen, was er möchte.
Wenn sie was mitbringen, sollen sie was mitbringen.
Genau.
Du hast nicht den gesamten Apothekenschrank bei dir.
Ich habe schon ein bisschen Apotheke da, aber nicht alles.
Ist Kreativität Flucht oder Lösung?
Lösung, immer Lösung.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Breit aufgestellt oder thematisch tief?
Weiter? Nein, keine Ahnung.
Ja, ich mache weiter, kein Problem.
Weiß ich gerade wirklich nicht. Also beides, Mischung.
Ist abstrakt gut. Oder Realismus?
Naja, das ist ja schon abstrakt. So, ja.
Freihand oder Stencil?
Stencil. Aber immer mehr Freihand. Ich finde schon so frei aufzeichnen. Da habe ich gerade richtig Bock zu. Aber sonst immer.
Oh, dann haben wir gleich den ersten Aufruf, wer Bock hat, irgendeine Lücke zu füllen, eine kleine.
Genau, sowas mache ich richtig gerne. Gebt mir eure Lücken, Leute.
Ja.
Her mit den Lücken.
Hast du eigentlich so Wanna-Do's Flashes in petto immer?
Ein bisschen, ja. Weniger, als ich mir erhoffe zu haben, weil ich dann doch relativ faul bin in meiner Freizeit. Aber, oder nein, sagen wir nicht faul, ich bin immer sehr beschäftigt. Mhm. Aber ja, grundsätzlich habe ich immer ein bisschen was da, was man sich angucken kann. Kann man bei Instagram sehen.
Geht auf Instagram, Leute. Weil wir das in letzter Zeit ja öfter hatten, ist für dich ein Motiv, wenn man das bei dir aus den Wannadoos nimmt, mehrmals zu tätowieren für dich?
Nee,
oder einmalig?
Nee, auf jeden Fall einmalig. Also Abwandlungen, klar, gerne, aber Wannadoo ist einmalig.
Okay.
Genau.
Willst du schon jetzt diese eine krasse neue Frage stellen, die du auf dem Zettel hast?
Mache ich danach. Ich wollte noch fragen, du machst Linien mit Spule.
Genau.
Hast du, ist das eine bewusste Entscheidung oder hast du jetzt das mit dem Pen noch nicht probiert? Wie sind da deine Erfahrungen?
Nö, also das ist auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Auch ich habe das mit dem Pen natürlich probiert, aber ich Es wird einfach immer ein Ticken schöner bei mir mit der ganz klassischen Schwule, die ich tatsächlich von Anfang an habe. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie ausprobierfreudig. Ja, genau. Mhm. Und so für Colorpacking und das Shading finde ich aber den Pen eigentlich ganz gut. Und das war auch tatsächlich so voll der Aha-Moment, als ich dann den Pen hatte und gemerkt habe, ach Mensch, guck mal, du kannst jetzt theoretisch auch um den Kunden rumlaufen, ja, und das von der anderen Seite machen. Und das war schon schön. Also es ist halt eine Freiheit einfach, die man dadurch hat. Und das Handgelenk freut sich. Und
wie lange hast du dich erst gewehrt und das dann den doch aus, um ihn dann doch mal auszuprobieren, oder warst du von Anfang an offen für die neue Technik?
Voll, also auf jeden Fall. Klar, ich weiß, ich mache natürlich traditional und eigentlich wäre es jetzt der Klassiker, dass ich sage, nee, sowas kommt mir nicht jetzt aus, aber ach, ich bin da super offen bei sowas. Also ich meine, Technik ist da, um uns zu helfen. Also das finde ich immer ganz gut.
Für welchen hast du dich entschieden und wie hast du dich, wie ist das so an dich ran, wo sind deine Quellen, wie kommst du dazu?
Wie gesagt, ich bin nicht probierfreudig, und also was sowas angeht, und ich habe wirklich einfach den gekauft, den zwei Leute in meinem Umfeld schon hatten, die gesagt haben, das ist gut, kauf dir den. Und das ist der FK Iron, der Echo Tet irgendwie, und den habe ich jetzt glaube ich seit 2 Jahren oder so und bin ganz zufrieden und unbezahlte Werbung und so, aber nö, deswegen, da gibt's bestimmt bessere und günstigere und keine Ahnung, hübschere.
Hübschere.
Ja, genau. Nee, eine gute Freundin von mir hat den in Knallpink, deswegen ist mir der schon aufgefallen und da meinte sie, das ist ein gutes Gerät.
Bei den Modulen, bist du da? Hast du da irgendeinen Favoriten oder wie?
Quadron. Ja, ganz klassisch. So.
Das waren jetzt die technischen Fragen. Die andere Frage kann ich nicht stellen.
Wieso?
Welche Farben man nimmt alles.
Ach so. Deswegen. Ach so, und Linienstärken und so weiter. Ach so, das kann man stellen, ne?
Linienstärken, ich glaube, so weit brauchen wir jetzt
auch nicht. Nee, da will sie nicht rein. Okay.
Also können wir gerne machen, aber.
Nein, alles gut.
Brauchst du einen Löffel zum Rühren, oder?
Das ist lecker.
Wir trinken übrigens Tee. Ja. Aus Gründen.
Aus Gründen.
Das Patriarchat hat uns den Sekt verboten. Das ist, glaube ich, die Überschrift der Folge.
Ja. Ich hatte die Empfehlung gegeben, dass wir doch hier eine richtig nüchterne Folge machen.
Die Empfehlung ist auch so witzig.
Genau. Der Mann wusste, was gut für uns ist. So.
Geil. Und die richtig nüchterne Frage folgt sofort. Was ist für dich der Sinn hinter dem Tätowieren?
Krass, das ist so eine
richtige... Wow, genau. Also für die Frage bräuchte ich, glaube ich, schon so ein paar Säckchen.
Aber vielleicht hast du sie dir ja schon mal selber beantwortet.
Naja, Menschen verschönern, Punkt.
Das verschönern.
Verschönern, ja. Im besten Fall natürlich. Also sollte nicht schlechter aussehen als vorher, wenn man da so dran war an so Menschen.
Ist das so in Richtung, was bei mir oft eine Motivation ist, bei meiner Kundschaft ist, habe Problemzonen, fühle mich nicht wohl da und ich fühle mich mit Tätowierung dann wieder wohler, um so Defizite oder verschönern?
Nee, ja, voll. Also das Thema hatte ich jetzt die Tage auch wieder erst, dass Tätowierungen im Prinzip wie so eine Rüstung teilweise auch sind oder so Kriegsbemalung. Und wie schön das auch ist, wenn Leute dann später erzählen, so boah, keine Ahnung, ich habe jetzt den Arm von dir tätowiert und ich habe mir zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Tanktop gekauft, weil ich jetzt wieder Bock habe, meinen Arm zu zeigen, weil ich den davor so doof und schwabbelig fand oder was auch immer. Also muss ja nicht immer irgendwie mit Schwabbel oder zu viel zu tun haben, sondern es kann auch einfach sein, ich weiß nicht, dass Leute dann Bock haben, sich auch wieder im Bikini oder also zu zeigen und sagen, hey, jetzt gefällt mir mein Körper gut. Ja. Und das finde ich ist total schön und das macht unsere Arbeit dann auch so wahnsinnig besonders. Und es ist halt nicht dieses dieses vorurteilige, hey ja, Tätowierung und dann siehst du voll assi damit aus, sondern man kann halt das so anlegen, dass es einfach super ästhetisch aussieht und den Leuten Kraft gibt irgendwo. Das finde ich, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr deep, aber das ist schon, glaube ich, ein bisschen auch der Sinn dahinter, den ich darin sehe.
Mhm. Hast du so Skrupel, wenn jemand so, sag ich mal, so einen Idealkörper hat, den zu tätowieren? Oder kommt eine Überlegung oder irgend sowas?
Ja, schon ein bisschen tatsächlich. Also was heißt Skrupel? Skrupel nicht, aber so schon so ein bisschen Respekt einfach, wenn du denkst so, Alter, du bist so ein hübscher Mensch und also sicher, dass genau, ich da jetzt was drauf machen soll.
Also wenn jemand komplett frei noch ist sozusagen.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also auch gerade bei sehr, sehr jungen Leuten frage ich mich das oft, wenn dass ich denke, okay. Ich hoffe einfach, dass es alles cool wird und dir auch dann noch gefällt, so in 10, 20 Jahren. Also klar, solche Gedanken macht man sich natürlich. Aber ich glaube, ich bin auch einfach ein sehr ästhetischer Mensch. Also ich nehme das alles schon immer sehr, sehr wahr und achte da extrem drauf. Mhm.
Berätst du dahingehend schon auch dann junge Menschen, sich genau zu überlegen, was sie da wollen?
Ja, voll. Oder,
ja, weil viele sitzen ja hier und sagen auch, wer bin ich, dass ich jetzt jemandem irgendwie empfehle oder nicht empfehle, die Hand anzufangen oder was auch immer.
Verstehe ich auch den Gedanken, klar, aber irgendwie ist es doch auch ein Stück weit unser Job, das so von so dummen Sachen abzuraten. Und naja, es ist ja auch ein bisschen egoistisch, weil ich einfach nicht möchte, dass dann jemand rumläuft und in 10 Jahren denkst, oder auch vielleicht schon in 5, so, boah, warum habe ich das denn gemacht und warum hat diese Trulla mich nicht anders beraten? So, das finde ich schon irgendwie wichtig. Mhm. Ich meine, ja, so auch, weiß ich nicht, Vergleich, mit was kann man es vergleichen? Wenn jetzt irgendwie wenn du jetzt ein Investment tätigst oder so, sollte vielleicht auch der Bankberater sagen, ja, wollen Sie dieses Haus für eine halbe Million kaufen? Ja. Sicher?
Ja.
Und genau, so denke ich dann halt auch immer. Mhm. Und wenn dann jemand aber sagt, boah, nee, ich habe mir das super gut überlegt und Hals ist auf jeden Fall eine Top-Idee und ich habe mir da super lange Gedanken gemacht und ja, ich bin vielleicht erst Anfang 20, aber ich will das unbedingt und das ist ein cooles Motiv und so, dann können wir das gerne machen. So.
Mhm. Du kommst gerade ganz frisch von der Messe in Frankfurt, hast du vorhin erzählt.
Aber nur als Besucher.
Ja, als Besucherin. Warum du nicht auf der Messe selbst bist, das erzählst du uns nachher nochmal. Oder warum du auf Messen nicht sonst nicht vielleicht bist. Aber kannst du irgendwas erzählen, wie du das wahrgenommen hast, wie du das fandst? Hat dich was überrascht?
Sowas finde ich immer sehr, es ist viel. Gerade Frankfurt ist extrem eng auch, also die Stände sind halt sehr dicht beieinander und die Gänge sind nicht gerade super weitläufig und es waren extrem viele Menschen da und ich war aber halt Samstagnachmittag so zur Primetime, glaube ich, und ist dann halt echt einfach viel, aber sonst mag ich Messen halt hauptsächlich zum Networken, so Leute treffen, schnacken und da Connections knüpfen, die vielleicht vorher nicht so tief waren oder so.
Mhm. Ging das da? Gibt es da auch Ecken, Sofa-Ecken oder man steht im Gang blockiert, irgendwie im Bahnhof von Hannover?
Also es ist witzig, dass du das sagst, weil wir standen tatsächlich im Gang vor irgendwie so einer, vor Bildern. Der Gang war tatsächlich relativ weit an der Stelle, an der wir standen, aber wir wurden mehrere Male dann weggeschickt. Immer so, ja, stellt euch mal darüber, ihr stört hier. Und dann kam wieder jemand, nee, hier stört ihr auch. Und dann irgendwann so, wo sollen wir uns denn hinstellen? Also nein, irgendwie nicht so richtig. Aber gut, es gibt einen großen Außenbereich und mit so Foodtrucks und so. Aber es war halt auch ein bisschen fresh neben Wochenende jetzt noch. Deswegen.
Und gab es irgendwas, wo du überrascht warst, dass es das dass du sowas da siehst oder irgendwas, was dich nochmal so
ja, irgendwie beeindruckt ziehst du auf irgendwas so? Ab? Oder?
Nee.
Okay. Das klang so ein bisschen nach Suggestivfrage.
Nee. Ach so, stimmt. Nee. Mhm. Es interessiert mich dann nur, ob man da so hingeht und das ist jetzt einfach so deine 50. Messe und man denkt, du hast alles schon gesehen. Oder
In Frankfurt sind halt immer krasse Leute so aus Japan oder generell, also es gibt auch so einen ganzen Bereich mit Tatami, wo wirklich auch noch von Hand tätowiert wird mit diesen alten Instrumenten und das ist halt super beeindruckend. Oder wenn da die Japaner sitzen, die ja irgendwie ihre 5 besten Tattoo-Models dabei haben mit so Bodysuits und so und dann sitzen die da halt so und du denkst, krass, okay. Und sowas ist halt mega schön. Mhm. Da kann man dann sich auf jeden Fall auch was, also da zieht man dann und zieht man Inspiration und so.
Geil, gab es diese Wassertank-Leute? Das war doch, war das?
Aber es ist eine andere What? Messe.
Das ist eine andere Messe, aber die sind ja wahrscheinlich auf mehreren Messen, ne? Es gab so eine Wassertank-Show, wo die unter Wasser mit einem Neoprenanzug tätowieren.
Also ja, es gab da Shows, ich hörte davon.
Na doch, die Leute, die es tätowieren, haben so eine Flasche und alles an.
Ja?
Ja, oder habe ich es jetzt ausgebaut in meinem Kopf einfach nur?
Das wird recherchiert.
Und tätowieren dann.
Okay.
Ja.
Spannend.
Aber es gab es dann nicht. Das gibt doch, oder der Bananenmann.
Das sind, ich habe festgestellt, es gibt unterschiedliche Messen. Komplett konträre Messekonzepte. Ja. Und Frankfurt würde ich jetzt eher als international seriös.
Okay.
Gut, das heißt jetzt, dass die andere nicht seriös ist.
Ach so, sind wir jetzt auf Glatteis, wenn ich so eine Frage stelle? Nö. Ich weiß es ja nicht, ich war da noch nie.
Ich glaube mal, da Show-Einlagen gibt es auch.
Es gab Show-Einlagen, es gab auch so diese typischen Girls, die dann irgendwie sehr leicht bekleidet auf der Bühne rumgesprungen sind. Das ist nicht so mein Fall, muss ich sagen. Das finde ich nicht so mehr so zeitgemäß.
Und gibt's Awards?
Ja.
Tattoo of the Day,
ja.
Big Piece of the Day.
Das sind aber Sachen, die mich wirklich gar nicht interessieren. Also da habe ich nichts mitgekriegt.
Mhm. Warum gehst du denn nicht so gerne als Künstlerin?
Achso, das hat sich einfach noch nie ergeben, so richtig, genau. Dass ich, also irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Das steht aber auf jeden Fall auf der Bucketlist. So, das mal
zu. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass du dich nicht traust oder dass dir zu viel ist, sondern du würdest es.
Ich könnte
dir theoretisch vorstellen, dazu arbeiten auch.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Alleine oder bräuchtest du dann, würdest du gerne so einen Doppelstand mit irgendeinem Bestie haben? Oder wie siehst du dich da?
Ach, sowohl als auch. Ja. Also ich stelle es mir natürlich cool vor, mit anderen Leuten dann zu arbeiten, aber ich würde jetzt auch alleine irgendwie gehen. Das wäre nicht das Ding.
Du meintest von Bodysuit, ist das so eine, gut, im Traditional gibt es ja auch Bodysuits.
Also im Japanese.
Dann, genau, ja. Aber wäre das, ist das für dich auch so ein Ziel oder irgendwie so traditionelle so westliche Bodysuits? Oder? Ist das überhaupt, denkst du, oh, brauche jetzt keine Gesamtkonzeption machen, die einzelnen Dinger reichen?
Nee, das da wäre ich schon scharf drauf. Also ja, ich finde es generell gerade sehr spannend, solche Sachen, also so größere Sachen zu machen und ganzheitlichere Sachen, also ganzer Arm, ganzes Bein. Mir wird das immer wichtiger tatsächlich, merke ich. Also, dass das alles halt zusammenpasst und von Weitem gut aussieht. Und genau, eben ein bisschen weg von diesem sehr klassischen Gepatchten. So. Jeder ballert halt irgendwo in irgendeine Ecke sein Motiv und dann kommt der Nächste. Und dann, es hat natürlich auch was, aber aktuell habe ich wirklich große Lust zu sowas konzeptioneller auch zu machen.
Kann man sich also melden bei dir?
Na klar, immer.
Weil das fällt mir jetzt bei den Arbeiten schon auf, dass es jetzt nicht dieses Kühlschrank ist dickerer, sondern es ist auch ein bisschen neo-traditional da, ein bisschen genau, weichere Form, die Komposition auch irgendwie zu erkennen.
Ja, ja, genau.
Aber das impliziert es ja, dass du sagst, du willst Leute verschönern. und beim klassischen, traditionellen ist es, glaube ich, dieses Schönheitsaspekt ist da gar nicht so.
Das ist ja Coolness-Aspekt.
Coolness, genau. Was ist es dann? Aber Coolness. Genau.
Ja, voll.
Ja.
Absolut.
Coolness for Concept. Was hast du an der Lippe? Wollen wir das thematisieren?
Ein Haar. Aber ich merke, ich werde es nicht leicht los. Ich
muss keine Haare auf dem Zeh. Ja, okay. Ich mache weiter einfach. warte, jetzt bin ich aus dem Konzept. Ich trinke kurz einen Schluck. Wir steigen ein in deinen Werdegang.
Oha.
Wie alt bist du? In welchem Jahr sind wir, wo du dich das erste Mal annähernd für diese Art Körperkult interessiert hast?
Ich glaube, relativ spät. Erst so mit 16, 17 so. Ich glaube, da sind andere viel früher mit
drin. Da warst du in der Schule gerade noch?
Ja, genau. Und da, also so kurz vor Abi. Und da dachte ich dann schon irgendwie mal so, oh, Tattoos. Und dann gab es ja dieses schöne Tätowiermagazin, was man sich dann immer mal gekauft hat. Und dann hat man sich das da so angeguckt und schon ein bisschen, ja, einfach auch so geträumt oder vor sich hingeträumt, dass man, ach, vielleicht könnte ich ja auch mal irgendwann sowas machen oder so.
Ja, nicht nur und im Sinne von, ich könnte auch tätowiert sein, sondern ich könnte auch tätowieren.
Ja, genau.
Ja.
Also tätowiert sein, ist witzigerweise bei mir immer eher zweitrangig gewesen.
Okay.
Ja, es ist ganz merkwürdig, aber ich hatte natürlich auch relativ früh meine ersten Tätowierungen bekommen und so. Aber ich glaube, ach, auch generell, ich bin, glaube ich, für jemand, der tätowiert, relativ untätowiert, also immer noch. Obwohl ich jetzt auch noch nicht erst seit gestern dabei bin. Ich bin mittlerweile auch sehr mäkelig geworden, was so angeht.
Also für alle, die sie jetzt nicht sehen, Ninja sitzt vor uns, hat einen Jumpsuit an, aus Samt. Und deswegen sieht man nur, dass sie tätowierte Arme hat.
Ja, ja, genau.
Dekolleté, Hals ist erstmal alles ersichtlich frei.
Aber irgendwie finde ich das gerade auch noch ganz gut. Dass wenn wenn ich wirklich langärmelig trage, sieht man erstmal gar nichts.
Mhm.
So ein bisschen. Ach,
warst du früher Cat von D-Fan?
Ja, ich habe mir
als
das angeguckt.
Als es so ankam, als du anfing sozusagen.
Ich hab das natürlich geguckt, aber ich glaube, ich war nie so ein Hardcore-Fan. Mhm. Kein Cat Fundy Ultra.
Ja. Ja, aber es ist ja, du bist ja auch so ein bisschen in dem Alter, wo das
ja, voll.
Bei Frauen
doch, klar,
mit LA korreliert
und
hat oft.
So. Genau. Das hat man sich natürlich schon alles angeguckt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das nie für möglich gehalten, dass ich da mal landen könnte.
Mhm.
So. Ich glaube, ich war ein sehr uncooles Kind. Nein, was heißt, ich glaube, ich war ein sehr uncooles Kind, sagen wir, nennen wir es beim Namen. Und so Selbstbewusstsein ging fast gen Zero irgendwie zu der Zeit.
Mhm.
Deswegen war das irgendwie für mich völlig unerreichbar. Und
das heißt, du warst 16, 17, warst kurz vorm Abi und dachtest, dass du was machen wirst erstmal?
Tatsächlich wollte ich immer schon so ein bisschen was mit Kunst machen. So, und dann dachte ich, ach, Kunst studieren. Das wurde mir dann auch so ein bisschen ausgeredet vielleicht.
Von wem?
Auch so schon von Lehrern oder auch Family, die halt dann gesagt haben, ach ja, willst du echt? Und musst ja vielleicht irgendwo auch mal leben und vielleicht eine Miete zahlen und so. Und ja, dann habe ich halt auch ganz klassisch erstmal Kunst und Design studiert, also Kombi-Studiengang mit, also Gestaltung hieß der Studiengang einfach, an der HAWK Hildesheim.
Mhm.
Da konnte man so ein bisschen crossover-mäßig alle möglichen künstlerisch-designerigen Studiengänge mixen.
Mhm.
Und das war sehr schön da.
Hast du es beendet?
Ja, klar.
Bist du Bachelor of Arts?
Ich bin Bachelor of Arts.
Bachelorette of Arts.
Ja, Bachelorette.
Es heißt nicht Bachelorette, Entschuldigung.
Ja.
Das ist nämlich auch ein Kack, dass man das dann immer denkt, dass es Bachelorette heißt. Aber das ist auf jeden Fall Quatsch.
Ja.
Ja.
Nee, ich hab das voll durchgezogen dann noch, obwohl ich aber dann eigentlich schon wusste, dass ich dann direkt tätowiere. Also das kam mir tatsächlich so ein bisschen in den Schoß gefallen auch, glücklicherweise, weil ich glaube, selber hätte ich mich einfach nicht getraut, da jetzt so super hinterher zu sein, weil ich mich für viel zu uncool, für viel zu ja auch ein Stück weit untalentiert gehalten habe.
Woran hast du festgemacht, auch jetzt mit dem, was du vorher gesagt hast, dass du uncool bist?
Naja, man hat ja in der Schule schon so eine gewisse Hierarchie und wenn du einfach zu den uncoolen Kindern gehörst, dann lassen das dich die coolen Kinder schon wissen.
Aber gibt es ein Bewusstsein darüber, meinst du, dass man bei den uncoolen Leuten abhängt?
Na klar.
Ich überlege gerade, ob man das Gefühl zu hatte.
Die Hierarchie ist vollkommen klar.
Die Hierarchie ist super klar.
Ist seit
und ich ersten. War jetzt nicht ganz unten, aber ich war schon.
Seid ihr aus der Kleinstadt? Frage ich kurz.
Ich bekomme volle Kanne vom Dorf, ja.
Und du ja auch.
Ja.
Cottbus ist kein Dorf, hat mehrere.
Ich glaube, in Berlin hat man vielleicht auch mehr Chancen auf. Es gibt einfach richtig viele Peer Groups.
Ja.
Und die Wahrnehmung ist wahrscheinlich gar nicht so, dass eine davon cooler ist als die andere, sondern es waren alles unterschiedliche Subkultur-Peer Groups. Du gehörtest zu den 20 Punkern auf dem Schulhof oder Hip-Hopern oder Country Boys oder Beatles-Fans oder XY.
Ich glaube, das sind aber alles Unterteilungen innerhalb des Coolnesses-Bereichs. Und da gibt es aber ganz viele Menschen.
Dann gibt es Einzelgänger.
Die sind definitiv meistens unten. Aber ich glaube, wenn du nicht in so einer Subkultur bist, und das sind ja viele.
Also bei uns gab es auch gar nicht so krasse Subkulturen tatsächlich. Es gab so vereinzelte Leute oder so. Aber so die große Mehrheit war schon so ein bisschen dorfig halt. Aber das waren dann schon die coolen.
Also es gab
Leute.
Die coolen, die Clique der Kleinstadt-Schönsten.
Ja, und genau, dann, die hübschen Mädels, die dann irgendwie, keine Ahnung.
Ich stelle mir gerade in so einem amerikanischen Highschool
vor,
die dann so vorne laufen und drumherum alle verdrängen. Ja.
Nee, aber irgendwie, das war halt früher so. Aber
Okay, und wie ist es dir dann in den Schoß gefallen?
Tatsächlich habe ich meinen Freund und Kollegen, einen guten Freund und Kollegen Toni Mulkes kennengelernt, der mich dann ausgebildet hat.
Wie alt warst du da, als ihr euch kennengelernt habt?
Ja, ganz liebe Grüße.
Toni Trendkill bei Instagram?
Toni Trendkill.
Richtig?
Trendkill, genau.
Ja.
Ja.
So heißt auch das Studio, in dem du arbeitest, in Celle.
Ich bin da tatsächlich seit über 8 Jahren
Resident.
Resident. Es gibt uns ja auch seitdem. Und genau, er war damals mit einer damaligen Freundin von mir zusammen. Mhm. Und die war noch relativ frisch zusammen, glaube ich. Aber ich war dann schon so, ach, okay. Und dieser Toni, ne, der ist Tätowierer und dann so, ach, kann man den mal so kennenlernen? Und ich habe da halt damals studiert und es war so relativ kurz vorm Ende des Studiums auch und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, wie es dann weitergehen soll. Mhm. Also mir war schon klar, ich habe gar keinen Bock irgendwie auf diese Designbranche, mir ist das alles irgendwie zu engstirnig auch und irgendwie, nee, ich hab das gar nicht gefühlt und hatte dann aber auch gar keinen Plan und dann waren wir tatsächlich auf einem Festival zusammen, alle im großen Freundeskreis und dann wurde da wurde natürlich getrunken und dann war da eben auch Toni mit dabei und dann haben wir uns mal unterhalten, so feuchtfröhlich und dann habe ich ihm ein bisschen gestanden, so dass ich da irgendwie schon ein paar Mal dran gedacht habe, dass ich gerne tätowieren würde, weil natürlich, also das ist jetzt diese Antwort, die halt natürlich auch tausendmal dann wahrscheinlich hier fällt, so ich habe schon immer gezeichnet. Bei mir trifft das aber tatsächlich auch zu, also ich habe schon immer gezeichnet.
Was hast du gezeichnet früher?
Boah, ey, ganz andere Sachen.
Wie würde das jetzt
Sachen
aussehen, wenn wir also drauf gucken?
Gar nicht mal so kacke, also ich hatte auch gerade so in den frühen Jahren wirklich sehr viel Zeit alleine und Gott, das klingt jetzt so traurig, ne?
Bist du Einzelkind?
Ich bin Einzelkind, ja. Aber das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem Uncoolness-Faktor zusammen, dass man dann halt einfach jetzt nicht so krass so von Klicken oder so umgeben war, mit denen man die ganze Zeit abgehangen hat. Dann war ich viel einfach so für mich und es war auch voll okay und habe dann halt zu Hause gesessen und gemalt und gezeichnet und ich habe richtig, das habe ich tatsächlich neulich gefunden, so Bilder von mir, die ich irgendwie mit 15 oder so gemalt habe, so Ölbilder, wo ich dachte so, okay, das, also ja, da ist Luft nach oben, aber es sieht halt auch nicht doof aus.
Was ist das für eine Motivwelt gewesen?
Ich habe viel Porträts gemacht. Mhm. So, ich habe immer Fotos von Leuten gemacht, so auf den Straßen und so. Und also vielleicht muss man kurz meine Herkunft noch thematisieren, weil ich komme aus dem Schwarzwald, so richtig Süddeutschland, richtiges Land. aber meine Tante wohnt in Hamburg und die habe ich oft besucht und dann bin ich da immer so in Hamburg rumgelaufen und also ich hatte echt das Glück, dass ich schon immer sehr viel Freiheiten einfach hatte und mich immer sehr frei bewegen durfte auch und es war nie jetzt irgendwie ein Thema, wenn ich gesagt habe, ich gehe alleine jetzt in, keine Ahnung, nach St. Pauli und dann hat irgendwie niemand so gesagt, so, Kind, sondern ich bin da los und hatte meine Kamera dabei und habe dann Leute fotografiert und davon habe ich dann oft einfach so Gemälde gemacht, eigentlich irgendwie cool.
Also realistisch?
Ja, so halb, also schon noch, es ging schon so ein bisschen in die Richtung auch, neo-traditional, würde ich sagen. Ich fand es natürlich ganz kacke damals alles. Ich dachte, das ist das Schlimmste, was je ein Mensch gemacht hat. Aber so rückblickend dachte ich dann so, boah, eigentlich warst du gar nicht so kacke tatsächlich.
Genau. Und du hast die ihm auch gezeigt, als ihr dann darüber gesprochen habt?
Nee. Die waren, also ich habe halt schon immer, das habe ich wirklich, ich hatte einen ganz, ganz fantastischen Kunstlehrer. Ich hatte auch Kunstleistungskurs und so im Gymnasium. Und der hat uns immer angehalten, Skizzenbücher zu machen und mitzunehmen und so. Und ich habe das ziemlich ernst genommen. Und dann hatte ich wirklich immer ein Skizzenbuch eigentlich dabei. Auch was ich sehr schade finde, dass mir das abhanden gekommen ist in den letzten Jahren so. Aber das war immer so dieses, das ist halt immer dabei. Und wenn es voll, oder ich auch so, wenn man irgendwo ist, wenn man auf den Bus wartet oder so, wird halt erstmal gezeichnet. Und wenn es voll ist, wird ein neues gekauft. Und diese Skizzenbücher habe ich dann eben Toni irgendwann gezeigt, der mich dann oder der das dann halt gut fand und also offensichtlich, also zumindest fand er es wahrscheinlich nicht völlig kacke und hat dann gesagt, ja, also ich hätte so ein Plätzle frei, gell, kannst du dir vorstellen, zu mir zu kommen und so. So hat er es natürlich nicht gesagt, weil er Hochdeutsch redet. Ja.
Weil er gar kein Schwabe ist.
Er ist gar kein Schwabe. Oh. Ja, nee, ja. Schwabe tatsächlich. Schwabe. Ich bin noch Schwabe.
Du bist Schwabe,
ja.
Okay.
Oh, richtig Spätzle. Hochburg.
Ja. Nee. Warst du zu dem Zeitpunkt schon tätowiert?
Ja, aber auch nicht so gut. Also wie alle halt, ne? So
was. Was Kleines.
Nee, tatsächlich hatte ich schon den ganzen Oberarm. Da habe ich nämlich einen ganzen Sommer lang in der Stahlhärterei gearbeitet.
In der Stahlhärterei.
Alter. bei uns so in Süddeutschland ist die Autoindustrie tatsächlich ziemlich groß, also Autozulieferer. Und da sind halt lauter so Firmen, die dann irgendwie ja Autoteile härten halt. Und da habe ich dann einen Sommer lang, also richtig in so einer ultra heißen Fabrikhalle, so Stahlteile ausgepackt, dann auf so Stahlträger, dann kamen die halt in den Ofen. Ich kann dir viel über so Galvanik und so auch erzählen.
Gut, finde ich gut.
Nee, das im nächsten Podcast, ja. Wenn es dann
aber sag Galvanik den Prozess noch zu Ende. Du bist, man tut es in den Ofen?
Genau, man tut das in den Ofen, dann wartet man so ein bisschen und währenddessen macht man andere Stahlteile auf andere Stahlträger. Das macht man 8 Stunden lang und dann, wenn die dann halt aus dem Ofen wiederkommen und abgekühlt sind, dann packst du die wieder ein. Und dann kommen die wieder ins Logistikzentrum und dann werden die wieder verschickt. Und am Ende des Tages bist du sehr durchgeschwitzt und voll mit irgendwelchen Staubstahlpartikeln. Und dann kriegt man Geld dafür, so als Grad-Schüler, und dann kann man sich davon tätowieren lassen.
Und das hast du bei dir damals gemacht, im
genau,
Ort, im so, Ort, in der Ortschaft.
Ja, voll, auch im Studio, bei uns im Kaff tatsächlich, weil ich ja auch kein anderes Tattoo-Studio so richtig kannte. Aber der
hast
war gar
du
nicht
das
so
noch?
Ja, klar.
Und was ist es?
Er ist eine Justitia und es hat tatsächlich nicht so viel mit Metallica zu tun, wie vielleicht jetzt manche denken.
Ich habe überhaupt nicht an Metallica. Ich dachte als allererstes, weil wir heute vorhin noch drüber gesprochen haben, starker Gerechtigkeitssinn. Das war gerade meine erste Assoziation.
Ja, voll. Es ist tatsächlich eher sowas. Hat natürlich auch Todes durchdacht und hat 1000 Meter Bedeutungsebene noch. Und also wie das halt so ist, ich war wirklich 18, als ich das tätowiert habe. Ich habe es auch selber gezeichnet. Und damals fand ich so Trash-Polka super.
Ja.
Und es ist so, also es ist eine relativ realistische Justitia mit aber roter Schrift.
Und natürlich.
So ein bisschen so
wo so Justitia so drüber steht oder was?
Nee, da steht irgendein lateinisches Wort.
Okay.
Auf das ich nicht näher eingehen möchte, aber das bedeutet, glaube ich, irgendwie sowas. Ich habe es natürlich auch damals alles zu Tode gegoogelt. Was könnte man da irgendwie mit reinbringen, dass es cool ist?
Und
richtig deep und inhaltsstark. Und wenn dich jemand fragt, kannst du das erzählen? Und jeder wird merken, dass du ein richtig tiefer Motherfucker bist. Und
aber hat es auch Polkadots noch?
Nee, so ein bisschen so
Pixel,
eher so ja, nee, aber so, weißt du, so Kleckse und so,
ja.
Dummerweise ist es halt mein ganzer Oberarm, deswegen kann da nicht mehr so viel gemacht werden. Ist jetzt vielleicht auch nicht so, stimmt, da kommen wir wieder, da schlagen wir die Brücke zu diesen jungen Leuten, die sich halt direkt irgendwie so Riesensachen auf die Arme ballern lassen. Mhm. Weil klar, ich würde das schon gerne jetzt anders haben tatsächlich. Mhm. Also die Justiz ja als Motiv finde ich immer noch super, aber ja, also der Stil und auch die Ausführung ist halt eher nicht so. Fällt mir aber gar nicht so auf, nur wenn ich Fotos von mir sehe, wo ich mal kein langärmeliges Shirt oder so anhabe. Mhm. Ach, huch, ha, da ist sie. Ja. Guck mal, da ist sie, die Justitia.
Wie ist denn der Wechsel zum Traditional? Also wie ist denn?
Das habe ich tatsächlich durch meinen Ausbilder so ein bisschen. Mhm. Da über Toni habe ich dann die Liebe zum Traditional erkannt. Oder da hat sich das entwickelt. Super Sprung, ja.
Oder meinst du persönlich?
Aber wir sind
aber ist ja dann, ne? Also du hast mit 18 das Tattoo und wann warst du, hast die Lehre begonnen?
Erst mit Mitte 20, so, ich glaube so, 24 oder so.
Und hast dich zwischendurch tätowieren lassen?
Nee, tatsächlich
nicht. Also es war das eine und dann war erstmal Pause?
Aber es war auch eine ganz fürchterliche Erfahrung. Also es war eher so ein Biker-Studio und ich habe mir da ganz schrecklich vor. Ich glaube, die haben mich auch ziemlich abgezockt, weil das extrem teuer war für damals. ich glaube, ich habe da damals schon irgendwie 800-900 Euro dafür bezahlt und es war ja auch nicht gut so. Mhm. Und im Prinzip war das so fast der ganze Lohn von eben diesem Sommer in der Stahlhärterei und so. Und
oh Gott, dann bin ich hart erarbeitet.
Also ich bin auf vielen Ebenen ein bisschen erschrocken über den Preis, über die Art und Weise, wie das halt in diesem Studio war und auch wie ich da halt behandelt wurde und dass es einfach keine schöne Erfahrung war. Und genau, dann bin ich ja eh erstmal studieren auch gegangen und aus Süddeutschland weggezogen, nach Hildesheim. Und da weiß ich nicht, da hatte man dann nicht so die Berührungspunkte und ich hatte auch absolut nicht die Kohle. Ich habe damals alles Geld, was ich damals bei Nebenjobs verdient habe, tatsächlich so in Festivals und so gesteckt. Mhm. Da war ich super viel unterwegs.
Für welche Musikrichtung?
Damals war gerade Stoner Rock mein Favorit. Also zum Beispiel das Stone from the Underground in Erfurt. Mhm. Da kann man sehr gut seine Zeit verbringen.
Ja.
Stoner Rock, ab Stoner Rocken.
Ab Stoner Rocken.
Nee, da sind wir super gern hingefahren.
Und, ja.
Oder das Freak Valley. Das waren so die Festivals damals. Oder ja, wir sind auch nach Slowenien gefahren. Also ich war bin immer noch in so einem sehr schönen Freundeskreis und wir haben damals halt sehr viel so Festivalkram einfach gemacht und sehr viel zusammen. Mhm.
So, der Toni, dann kam, achso, genau, ihr hattet auf dem Festival diese halb betrunkene Gespräch darüber, dass du das eigentlich gerne machen würdest.
Ja, genau. Aber ich hab vielleicht nicht so richtig mit der Sprache rausgerückt. Das war dann eher so ein bisschen eingefädelt, glaube ich. Ich habe das anderen Leuten oder auch meiner Freundin, die mit ihm zusammen war, erst so ein bisschen erzählt und dann so ganz schüchtern ihm. Ich habe mein Skizzenbuch vielleicht auch dabei und ach, upsi, jetzt lasse ich das mal hier so liegen. Und
ach, wirklich?
Nein, nicht ganz, aber es war schon so ein bisschen, oh mein Gott. Das, ja. Nee, genau. Und dann hat er sich das so angeguckt und hat dann halt meinte so irgendwie, ja, gib mir doch mal deine Nummer, ich rufe dich mal an, nüchtern so, wenn wir, ne, nicht auf dem Festival sind. Ich so, alles klar, cool. Und das hat er dann gemacht. Hat er mich angerufen, hat gesagt, ja, deine Sachen waren schon echt gut. Kann er sich auf jeden Fall vorstellen. Er hatte richtig, also Toni war damals alleine, der hatte so ein ganz kleines Privatatelier, aber hatte halt Bock, einfach jemanden auszubilden und nicht mehr alleine zu sein. Mhm. Und er meinte, ja, das muss halt wirklich passen, auch einfach menschlich und war da auch relativ selektiv, glaube ich, hoffe ich. genau, und dann hatte er quasi nur gesagt, ja, das ist voll, aber muss halt nach Celle ziehen. Und da, also falls jemand Celle nicht kennt, das ist so 50 Minuten nördlich von Hannover Richtung Hamburg. Mhm. Kurz vor der also schon fast in der Lüneburger Heide. Und das ist eine Kleinstadt. Wir haben 70.000 Einwohner. Wir sind die größte zusammenhängende Fachwerkinnenstadt der Welt. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also,
mit einem schönen Theater.
Mit einem sehr schönen Theater. Man kennt ja so diese Häuschen, die man so an Weihnachten so aufstellen kann, die gibt's auch immer auf so Weihnachtsmärkten. Mhm. Und dann kann man da so Teelichter reinstellen und dann kann man die so sammeln und das so zusammenstellen, dass man so eine Stadt hat und so eine Teelichterhäuschenstadt. Und ungefähr so sieht halt auch Celle aus.
Ah ja,
tatsächlich.
Gut beschrieben.
Aber auch das Studio, ne? Ist das wahrgenommen?
Ja, ist
das
schon
auch so?
Schön bei uns, ja.
Hast du sie besucht schon?
Ich hatte das nur noch mal in der Story gesehen, du hast es erzählt und dachte ich, stimmt, das ist ein ganz neues Bild, das ist ein Tattoo-Studio, Fachwerk oder in diesem...
Nee, also Fachwerk ist bei uns leider nicht, aber es ist schon so ein bisschen so ein schickeres Stadthaus, so ein altes.
Und Blick geht zum Gartenhaus,
genau,
ne?
Blick geht direkt in den Garten, aber in den also die lassen einen Teil tatsächlich verwildern, weil der zum Bieneninstitut gehört. Und also super schön. Und es ist wirklich sehr Disney-esque bei uns.
Ja.
Weil tatsächlich wohnen in diesem verwilderten Teil, mittlerweile sind es 5 kleine Rehe. Und die laufen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Anfangs waren es 2. Die sind
mitten
jetzt halt so,
Stadt,
ja, mitten im Park tatsächlich. Die sind jetzt seit so 4 Jahren da, anfangs waren es halt 2 und seit diesem Frühjahr sind es 5.
Kann man die anfassen?
Nee, ja. Aber man kann so relativ nah hingehen und also ich flippe auch immer noch regelmäßig aus, weil ich das so unfassbar cute finde.
Ich auch.
Und ich laufe dann immer so, wir haben auch einen kleinen Garten tatsächlich, da laufe ich dann immer so zur Mauer und dann ist da so der Stadtgraben, der quasi mich vor den Rehen trennt. Und gerade, also die Girls, die rennen immer so ein bisschen weg, aber der Rehbock, der bleibt tatsächlich auch einfach liegen, wenn du so 3 Meter von ihm entfernt oder 4 Meter von ihm entfernt bist und guckt dich einfach nur so angepisst an, nach dem Motto so, Alter, ist die komische Tante schon wieder, die immer quietscht, wenn sie kommt und irgendwie Videos macht und ja. Ja, aber es ist wirklich, wirklich dolle, dolle schön bei uns. Und die Räumlichkeiten sind ganz, ganz angenehm. Wir haben ganz viel Platz und es ist schön und schön. Also wir geben uns Mühe, dass es schön eingerichtet ist. Und
seid ihr immer noch zu zweit?
Wir sind zu zweit mit Gästen tatsächlich. Ja. Also regelmäßige Gäste, aber sonst sind wir zu zweit. Seit 8,5 Jahren jetzt.
Wo arbeitet denn der Gast? Ihr habt eure eigenen Zimmer?
Ja, genau. Jeder hat seinen eigenen Raum und der Gastplatz ist aber bei Toni im Raum, weil sein Raum ein bisschen größer ist als meiner. So.
Und wie verlief deine Ausbildung?
Doch relativ klassisch tatsächlich. Erstmal so schön mit halbes Jahr nur zugucken und putzen und Buchhaltung machen und einkaufen gehen. Und das war schon hart. Also wir haben uns auch recht doll gezofft in der Anfangsphase, so bis wir uns aufeinander irgendwie eingespielt hatten. Weil ich das, ich muss auch ehrlich sagen, natürlich gar nicht kannte so aus dem Studium, dass man da irgendwie, du kommst halt aus so einer Bubble, gerade so im künstlerisch-designerischen Umfeld, wo alle irgendwie so super piesig sind und du hast 2 Wochen jetzt für diese Aufgabe, für dieses Bild oder diese, weiß ich nicht, irgendwie diesen Auftrag. Und auf einmal war ich dann jemandem untergeordnet, der halt dann schon irgendwie relativ viel erwartet hat auch einfach, was super gut war im Nachhinein, aber es war immer dann so, ja, keine Ahnung, machen jetzt so. Ich habe auch wirklich klassisch erstmal alles gelernt. Ich habe auch so Tribals zeichnen gelernt und so, was ich damals nicht so cool fand natürlich. Aber es hat schon Sinn gemacht, einfach um auch so ein bisschen den Flow von so einem Körper oder so zu checken auch erstmal. Weil es war dann echt so, ja, okay, wir machen jetzt Tribal-Woche und dann hast du jetzt heute Zeit, zeichnest mir bitte 10 Tribal-Designs für einen rechten Oberarm oder so. Und ach, let's krass, go.
Das ist ja so richtig Aufgaben.
Schon. Ja, das war schon ganz gut. So. Oder auch so Lettering und sowas habe ich alles gemacht. Schon.
Und dann, also er hatte einen Plan auf jeden Fall.
Der hatte schon einen Plan, das war schon ganz gut. Ich fand den Plan nicht immer gut, aber
gut, das soll ja auch so
ja, voll. Ausbildung sein. Ja, rückblickend war das auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Also,
du bist ja auch der erste Lehrling.
Ja.
Erste und letzte?
Das würden wir, glaube ich, nicht ausschließen, dass nochmal jemand kommt.
Ja.
Genau. Ja. Aber muss halt einfach passen.
Wann durftest du das erste Mal dann tätowieren?
Ich glaube so nach grob einem halben Jahr.
Wen?
Einen sehr guten Kumpel von mir, der damals gesagt hat, er hat richtig Bock.
Ja.
Let's go, er will den ersten Ninja.
Ah, okay. Ja. Was hat er bekommen? Weißt du es noch?
So ein Peak-Zeichen, in dem ein Totenkopf ist, auch sehr traditional halt, und irgendwie Blitze drumherum. Das hatte er sich, glaube ich, überlegt.
Vor allem auch so komplex gleich, ne?
Ja. Auch volle Kanne, erstmal so, muss alles dabei sein mit Farbe und Shading und so und ja.
Was, kann man es jetzt noch sehen?
Ja, hat er das noch da. Das ist so in Po-Region bei ihm.
Und kennst du ihn noch?
Ja.
Na cool. Doch. Also du hast es sich weiterentwickeln sehen.
Ja, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Er ist ein bisschen ruhiger geworden und zieht sich nicht mehr so oft aus. Kennt man doch die? Nein, egal. Man hat ja so Leute im Freundeskreis, die da manchmal, na egal, ich rede nicht weiter.
Wir lassen sie einfach mal reden, mal gucken, was passiert.
Keine Zwischenfragen stellen. Einfach so. Die redet sich einfach um Kopf und Kragen.
Ich wollte gerade sagen, ich rede mich hier um Kopf und Kragen und ihr lasst es einfach zu.
Wir lassen es einfach nur so laufen.
Ja, schön.
Die Haarfarbe im Autounfall. Einfach.
Nein, das machen wir jetzt nicht.
Nein, bitte nicht.
Wie ist denn das dann weitergegangen? Weil das ist ein Privatstudio eigentlich, oder?
Ja, anfangs hatten wir noch, waren wir in einem anderen Studio, das war sehr klein und ich glaube, das führte auch so ein bisschen zu den Spannungen zwischen uns anfangs, weil wir halt, wir hatten ein unfassbar winziges Büro zum Beispiel, da saßen wir echt wie die Hühner auf der Stange nebeneinander an einem Schreibtisch und es war einfach ganz, also wir haben uns da auch eine Liege geteilt, also Toni hat dann tätowiert und ich habe dann abends noch tätowiert, wenn er fertig war oder morgens, bevor er kam. Und wir haben relativ lange gebraucht, um in Celle eine neue Immobilie zu finden tatsächlich, weil wir auch auf recht viel Skepsis gestoßen sind, wo halt Leute echt gesagt haben, so ey nee, ja. Also Tätowierer, das wollen wir ja nicht haben und so.
Könnte ich mir vorstellen, der Idylle da, das ist ja echt.
Ja, voll.
Das und es gab wahrscheinlich auch vor 8 Jahren noch nicht so viele Studios dort, ne? Dass es jetzt schon so etabliert war, dass da...
Ja, also doch, ich glaube, es gab schon relativ viel Studios, aber die, die es halt gab, waren auch Negativbeispiele eher tatsächlich. Und immer, wenn wir so unser Konzept so ein bisschen vorgestellt haben, so hey, jetzt soll aber cool sein und möglichst auch so ein bisschen mit Klingel und ausgewählter Kundschaft und eben keinen krassen Biker, Verbrecher, Rockern, die davor abkornern, genau, Kornern. Danke, und rauchen und Drogen nehmen und so. Und trotzdem, also wir hatten eine wunderschöne Immobilie in Aussicht von der Ritterschaftszelle. Ja, ja, das war der Rotary-Club und so, also so, ja, ja, sowas. Mhm. Und das war auch alles, ja, voll cool. Und also über einen Makler ging das und die waren so, ja, ihr könnt das haben, cool. Und dann irgendwann so ganz zum Schluss haben die wohl gedroppt, die Makler, dass wir halt ein Tattoo-Studio sind. Die war so, was? Auf keinen Fall. Das war schon kurz sehr traurig, weil wir dachten, oh, das wäre so schön gewesen da auch. Das wäre wirklich so mit so einem kleinen Fachwerkhäuschen mit so Balken und so. Und dann haben wir aber unser jetziges Studio da. Oder Toni hatte das dann damals gefunden. Und das ist wirklich ein Traum. Also da ist echt, haben wir schon was Schönes abgekriegt.
Wie kommst du dann von deinem ersten Kunden, wenn es keine Laufkundschaft gibt, wie ging
das weiter? Damals hatten wir ja noch Laufkundschaft.
Ah, okay.
Ja, ja, genau. Damals hatten wir, das war noch im ersten Studio, da gab es auch noch das ganz Klassische so mit einer Tür, wo man einfach reinkommen konnte.
Also du hast ein paar Walk-ins dann auch erstmal gemacht, so?
Ja, ja, ja. Mhm. Anfangs schon. Aber das funktionierte tatsächlich auch ganz gut so über Laden, Facebook, Instagram, so hey, die Azubine, sagt man Azubine? Irgendwie finde ich das immer nicht schön, ne?
Ja, ich glaube, die Auszubildende. Die Auszubildende.
Die Auszubildende, stimmt, danke. Die Auszubildende hat jetzt Bock, darf ran. Es gibt jetzt günstige Tattoos. Let's go. Mhm. Und das lief tatsächlich sehr gut und sehr schnell auch an. Ja.
Und dann hast du alles tätowiert oder da schon traditional?
Nee, ich habe alles tätowiert. Ja. Genau, ich habe sehr lange auch alles tätowiert. So, das hat tatsächlich erst, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte mich auch, also ich möchte meine Zeit auch einfach besser einteilen und mehr ablehnen, das hat erst so vor 3, 4 Jahren angefangen. Mhm. So, ja.
Und also da hast du dich auch erst spezialisiert sozusagen.
Ich habe schon immer diesen traditionellen Einschlag gehabt. Das ist tatsächlich aber keine bewusste Entscheidung gewesen. Das ist so gekommen. Wahrscheinlich halt auch, weil, also Toni macht sehr traditionally get traditionals. Mhm. und er brennt komplett dafür. Das ist natürlich dann, wenn du jemanden hast, der da so auch dir erzählt, warum das halt dann gut in der Haut bleibt und dass es gut altert, dass die Farben ballern müssen, die Kontraste da sein müssen, dann übernimmt man das natürlich irgendwann. Und ursprünglich wollte ich aber echt eher so, ja, hier so Theresa Sharp oder so waren meine absoluten Vorbilder. So dieses ganz, ja, verspielte, neotraditionelle fand ich halt gut, aber irgendwie, also finde ich immer noch gut und so, aber
also zum Ölmalen passt so, ne? Ich finde das ja genau, auch schon ja. Sehr Öl.
Ja, ja, so.
Fast so, als wenn mehrere Schichten da wären oder so, wird das gearbeitet.
Ja.
Also, sehr aufwendig. Genau. Mhm.
Das war immer so ein bisschen mein.
Ah, es erklärt so diese Einflüsse.
Ein bisschen, wo ich mich auch gesehen habe, aber irgendwie, was war dann, es hat ein Eigenleben entwickelt.
Hattest du noch mehr so Leute, denen du so gefolgt bist, die dich so dann ja, doll inspiriert haben zu der Zeit?
Also natürlich super viele, klar, so die Klassiker halt, Lars Uwe und sowas. Mhm. Das, also die Leute, die man sich halt...
Grüße.
Das sind dann denkst du so, oh toll. Und aber tatsächlich auch sowas wie hier Grind Design, Robert Borbas und sowas. Dieses Düstere fand ich auch schon immer mega cool. Ich muss mal überlegen. Das war so...
Stimmt. Dark, so ein dunkles Traum würde auch passen.
Ja, voll.
Aber irgendwie ist das gar nicht vertreten.
Ja, ich war ja schon immer dann auch so ein Metal Girl und so. Und
das ist eigentlich naheliegend.
Genau, ja, deswegen.
Ah.
So
ich wollte gerade fragen,
was... Gothic-Mädchen.
Deine genau. Farbpalette jetzt ist ja recht frisch.
Jawohl.
Trotzdem so.
Ja,
ne? Also von den, wie sagt man, Primärfarben
ja.
Und ein bisschen Abwandlung oder yeah. Pastellige Töne noch dazwischen, aber... Düster sieht es jetzt nicht aus, dein Portfolio.
Aber kennt ihr dieses Meme von Wednesday aus der Serie?
Ja.
Also dieses auf der einen Seite so Wednesday, guckt böse, so meine Optik, und dann ist auf der anderen Seite ihre Freundin, diese ganz quietschbunte, und dann so meine Persönlichkeit. Ja. Und das trifft auf jeden Fall so ein bisschen zu mein Gesamtbild und so und meine Tattoos.
Ja.
Bunt.
Ja.
Ja. Nee, aber das hat er dann so sein eigenes Leben einfach entwickelt, tatsächlich.
Spürst du da Tendenzen, nochmal irgendwie düsterer, dunkler zu werden?
Eher thematisch tatsächlich. Also sowas finde ich ganz gut. So, genau, wir kommen auch immer wieder so die Devil Ladies oder sowas. Das, das kommt, glaube ich, viel durch. Aber ich mag tatsächlich dieses, es sieht erstmal super hübsch aus, aber dann ist da ja irgendwie so ein bisschen auch dieser düstere Einfluss so mit dabei.
Ich wollte gerade sagen, weil die Traditional Motiv fällt ja nicht so sehr her, ne? So tiefe, düstere Sachen.
Na, man könnte in dieses, was ich jetzt letzter Zeit viel sehe, dieses Medieval gehen. Das ist dann mittelalterliche. Ja. Das ist ja auch, viele machen da satte Traditionals, aber die Themen sind eindeutig Fantasy.
Ja.
Oder im Gothic-Bereich geht es ja auch. So. Aber das ist schon noch eine ganz. Aber ich verstehe, weil du meintest, der Sinn für dich ist verschönern.
Ja.
Dann wäre das ja so destruktive, schwere, dunkle, düstere Tattoos wäre jetzt nicht ein Verschönern, oder? Oder denkst du, das kriegt man überein?
Doch, das geht, glaube ich. Ich glaube, das ist genau das, was ich so meine, dass man dann halt auf den ersten Blick denkt, oh, eine hübsche Lady, und dann aber, keine Ahnung, hat sie dann irgendwie einen Spiegel in der Hand, wo halt so eine Fratze oder so drin ist. Das ist so, finde ich immer ganz nett. Aktuell, für das kann sich auch nochmal alles ändern.
Da komme ich gleich zu meinem dein Lieblingsprojekt. Kannst du im Portfolio ein Projekt zeigen, wo du sagst, das ist der Idealzustand, wie eine Tätowierung bei dir verläuft, und den Vorgang beschreiben? Hast du da irgendwas im Kopf? Weil die Negativvariante will ich nicht machen.
Nee, die machen wir auch nicht. Wobei, also es ist, natürlich geht viel auch mal schief, aber gerade so, wenn man schon länger tätowiert, aber ich hoffe, toi toi toi, dass bei mir noch nie sowas eine Komplettkatastrophe irgendwie passiert ist. Nee, so.
Ich gehe mal jetzt bei Instagram rein.
Okay. Tatsächlich habe ich erst jetzt am Freitag ein.
Ist es online? So, dass es.
Nein, das ist noch nicht online. Damn, das kommt jetzt die Tage online. Da habe ich.
Aber dann die Folge dauert ja auch eine Weile.
Ja, ja.
Dann können wir
ihr das hört, könnte es schon online sein.
Dann musst du das Foto beschreiben, den wir finden. Die sind ja nicht nummeriert.
Also das war tatsächlich so ein Underboob-Tattoo. Einfach ein japanischer Dolch oder ein Wurfmesser. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das hieß. Auf einer sehr, sehr lieben Kundin, der ich auch schon ganz einen Sleeve gemacht habe. So ein bisschen japanisch angehaucht. Und das sticht so durch so eine Blume einfach, eine hübsche. Und das ist super langweilig eigentlich, wenn man es beschreibt, das Motiv, und super classy auch, aber dadurch, dass sie so eine tolle Haut hatte, und vielleicht haben wir es auch ein bisschen betäubt vorher, weil die Stelle ist so Solarplexus und so, ist ja nicht so nett, und diese Betäubung hat wirklich sehr gut gewirkt, sodass alles super entspannt war. Und tatsächlich habe ich das oft gehabt, dass Linien an solchen Stellen manchmal ein bisschen kruckeliger werden, weil natürlich man zuckt dann auch, oder bin dann auch super angespannt, wenn jemand dolle leidet und so. Und dadurch, dass es so entspannt war und sie so eine tolle Haut hat, das ist ein, wo ich echt danach dachte, das ist wirklich einfach handwerklich wahnsinnig gut geworden.
Schön.
Und das ist, ich bin sehr anspruchsvoll und sehr selbstkritisch, deswegen hat es mich besonders gefreut. Ja, aber sonst, das ist, glaube ich, auch so das Stichwort, dass ich zu selbstkritisch bin, um da jetzt so das perfekte Tattoo zu benennen.
Du hast es jetzt so aufs Technische so bezogen. Ich hätte es jetzt insgesamt gesehen, jetzt auch so vom anderen Aspekte jetzt. Aber das zeigt es ja trotzdem, dass das ja ein Wert für dich ist anscheinend.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich habe super viele tolle Sachen machen dürfen in letzter Zeit, die dann hervorstechen. Eins ist auch so eine Teufelslady mit Hörnchen, die so aus Wasser kommt. Und ich glaube, die habe ich.
Du bist wirklich so wie das Meme, was du beschrieben hast.
Jawohl.
Dafür, dass es ein Gehörnte ist.
Ja, so krasse.
Das, was gepinnt ist.
Stimmt, genau. Vielleicht. Ich habe es sogar angepinnt. Vielleicht aus dem Grund. Ja. Und so.
Zeig mal. Ach ja, die spiegelt sich in der Wasseroberfläche.
Die spiegelt sich so in der Wasseroberfläche.
Und ist da natürlich ein bisschen rougher dann in der Wasseroberfläche genau. Nochmal zu sehen.
Und das hat wirklich richtig doll Bock gemacht. Das ist auch wirklich...
Auf dem Oberschenkel.
Gefällt, ja, genau.
Das gefällt ist das dann auch die Vorlage, also ist die der Kundenauftrag genau so? Nee, oder wie genau, ist das entstanden?
Eben nicht. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Schöne tatsächlich daran, weil... er wollte sie erst eher so liegend haben, also dieses klassische, diese hübsche Frau seitlich taucht so aus dem Wasser auf. Ich glaube, das kennt man so ein bisschen, das Motiv, wenn man im Traditional-Bereich sich schon mal ein paar Sachen angeguckt hat. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ich hätte es immer so als fast Leiche wahrgenommen.
Ja, yeah, genau, so ein bisschen Wasserleiche ja. auch. Und das wollte er gerne halt als Teufelsmädchen. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen rumprobiert, aber ich fand dann, das macht halt, das ist für den Oberschenkel eigentlich ein bisschen unschön.
Ja, stimmt,
weil
ja.
es ist halt sehr länglich
ja.
und passt eher so, keine Ahnung, Unterarm oder so, irgendwie solche Sachen. Und dann habe ich, das mache ich tatsächlich auch ganz gerne, dass ich dann einfach erstmal das mache oder skizziere, so wie ich es für am besten halte oder besser, was halt super subjektiv natürlich ist, aber was ich mehr fühle, sagen wir mal so. Mhm. Und war mir aber super unsicher, weil ich ihn auch nicht kannte und dachte, oh, pf, ja, vielleicht sagt er auch, ey, nee, sag mal, also ich habe doch gesagt, sie soll liegen und so, das kann natürlich auch immer sein, aber es war halt mega schön und tatsächlich bin ich in solchen Momenten dann auch ein kleines bisschen aufgeregt, so dieses quasi herzeigen und sagen hier so, ha, ja, ich habe da mal eine Skizze gemacht, und ich habe gar nicht das gemacht, was du wolltest.
Und das findet dann an dem Termin statt.
Genau.
Und das ist ja wirklich, da werde ich die Aufregung verstehen.
Ja. Ja, ich weiß ja schon von dir, dass du da ganz anders bist, haben wir auch schon oft besprochen. aber ich bin so jemand, ich zeichne wirklich morgens vorm Termin. Mhm. Ich bin auch ein Frühaufsteher, bin meistens so gegen spätestens 6:30, 7 wach und dann gefrühstückt und dann wird gezeichnet und gegen 12 oder 1 kommt die Kundschaft. Dann.
Zeichnest du denn schon im Laden oder noch zu Hause?
Nö, zu Hause so, ja. Da mache ich immer Mucke an und zeichne dann so an meinem schönen Schreibtisch.
Und diese Idee ist dann auch da in dem Zeitraum gekommen, du hast gemerkt?
Ich habe das angefangen, gemerkt, boah, nee, irgendwie, ich weiß nicht. Und dann habe ich es halt anders skizziert und dann kam er und fand es einfach mega gut. Und das hat mich halt voll gefreut, so dass er da direkt sich drauf eingelassen hat und meinte, ach ja, nö, das ist doch super, top, nehme ich genau so und ja, genau.
In jetzt, sage ich mal, nicht so idealem Setup, wie weit würdest du gehen? Würdest du dann auch sagen, na gut, dann mache ich.
Ja, ja, klar. Also wenn ich dahinter stehen kann, wenn ich sage, es wird trotzdem ein gutes Tattoo und dann kann ich auf jeden Fall dann den Kundenwunsch berücksichtigen, so in dem Moment. Ich würde mich da niemals durchdrücken oder sagen, nee, dann tätowiere ich dich nicht. Außer es ist halt jetzt wirklich was da, wo ich halt gar nicht dahinter stehen kann.
Bist du denn emotional involviert und geht die Stimmung runter oder ist...
Kurz.
Ach, kurz, ja.
Ja, ja, schon. Ich bin relativ impulsiv und kurz ist es dann schon so ein...
Kommunizierst du das auch?
Nee, ich glaube, ich bin relativ professionell, dass man mir das hoffentlich nicht anmerkt. Entschuldigung, falls jemand andere Erfahrungen gemacht hat.
Na ja, gut.
Ja, gut, dann geh doch woanders hin. Nee. Nein, ich habe mich, glaube ich, da dann relativ unter Kontrolle, aber ich merke schon, dass es mich kurz ein bisschen so... Aber dann 2 Minuten später auch schon nicht mehr.
Das, ah ja.
Das hatte ich neulich, vielleicht hört die Kundin ja auch den Podcast dann, weil ich habe ihr einen Wal gezeichnet und so auch so relativ freehand so ein Buckelwal und dann meinte sie, ja, der ist ein bisschen dick, oder? Und es war so, da kamen ganz komische Gefühle in mir hoch, die ich erstmal nicht zuordnen konnte, wo ich auch dann erstmal richtig eingeschnippt war und so, dick, also, ja, okay. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, das ist, glaube ich, wie wenn jemand so sagt, dein Haustier ist dick oder so. Dass man erstmal sagt, was?
Du dich zu
der Mopsi ist doch nicht dick. So. Und dann als ich nochmal drauf geguckt habe, ich gemerkt, der ist schon ein bisschen dick. Der muss schon ein bisschen schmaler einfach. Das war so ganz, irgendwie ganz witzig.
Aber
das habe ich ja auch genauso erzählt tatsächlich.
In der Verteidigung, aber erstmal schön gegangen.
Ja, war dann halt irgendwie mein Baby und dann hat er immer gesagt, es ist
voll identifiziert
so.
Erstmal mit dem Tier.
Ja, voll.
Und dann, was es überhaupt auslöst, wenn Leute zu etwas sagen, dass es dick ist.
Das ist so nicht dick. Es ist wohl proportioniert.
Wie soll sich denn der Wal fühlen?
Ja, wie soll sich der Wal fühlen?
Können wir das bitte außerhalb des Zimmers besprechen, genau, wenn die Skizze nicht dabei ist?
Aber ich meine, es gibt ja bestimmt auch Menschen, die ganz leidenschaftslos dann einfach kein Gefühl haben. Ne? Na gut, dann zeig nicht dir um, gut.
Nein, ich glaube, kein Gefühl ist keine Option bei mir. Ich bin schon relativ leidenschaftsvoll.
Oder es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass man es persönlich nimmt. Ne? Ich fühle mich gekränkt, weil ich werde hier nicht ernst. Es gibt ganz viele...
Ein Stück weit manchmal schon. Mhm. Also doch, ich glaube, mein Ego ist da jetzt nicht so steinhart, dass ich sage, ja gut, ist doch alles cool. Klar, im Endeffekt natürlich schon, aber so manchmal im ersten Moment hat man dann schon so, zwickt es dann manchmal.
Ja.
Genau. Also geht es dir bestimmt auch so.
Total, ja. Deswegen, aber gibt ja wahrscheinlich auch andere Menschen, deswegen will ich nur wissen, wie das bei dir ist. Und du machst Tagessitzungen oder?
Ja, im besten Fall. Also nicht immer, manchmal auch zwei Menschen an einem Tag. Also eher so gerne halt eine größere Sache an einem Tag, wo man sich dann auch voll drauf konzentrieren kann. Das ist eigentlich so mein Favorite, dass man dann einen Tag mit einer Person hat. Und außer es sind jetzt irgendwie zwei kleinere oder zwei mittelgroße Sachen, dann gerne auch mal zwei. Aber das stresst mich tatsächlich eher so, wenn man dann auch so eine Deadline hat. Mhm. Dann denkst du, ah scheiße, ich muss um 16 Uhr, kommt der Nächste und so. Und das ist irgendwie mal nicht so entspannt einfach. So.
Sind bei dir eher Stammkunden?
50-50, würde ich sagen. Mhm. Ich habe sehr, sehr tolle Kunden, die auch wirklich seit 8 Jahren bei mir sind. Das ist voll schön.
8 Jahren?
Ja. Also seit ich tätowiert habe, seit ich die dann schon so.
Hat er dich, dass du auch nicht so weggegangen bist, nee, sozusagen, genau. Ne? Ja. Hast du natürlich auch immer noch deine, wenn alles gut war,
Menschen, voll.
Die sich halten als Stammkunden.
Das ist super schön.
Ja. Genau.
Teilweise fange ich jetzt an, auch Leuten, also es gibt auch Leute, die kriegen halt wirklich immer noch so feine schwarz-weiß Blümchen mit so leichter Schraffur oder sowas, so leicht ins Realistische. Das mache ich auch immer noch ganz gerne, so mal zwischendurch, weil das halt dann echt Leute sind, die eben schon so lange zu mir kommen.
Ach so, als du halt noch was anderes
gemacht hast. Genau, als ich einfach auch noch alles gemacht habe. Aber ich fange an, jetzt ein bisschen auch zu gucken, dass, also eigentlich sage ich den Leuten nicht ab, weil ich finde es halt trotzdem voll schön, dass sie kommen. Aber ich gucke, dass es vielleicht weniger wird einfach. Mhm. So, dass ich schon mehr.
Oder kriegst du die Leute dahin?
Manche ja, entwickelt? Tatsächlich. Manche konnte man schön schubsen auch.
Ja.
Blöd gesagt. Wo man dann
manchmal leben die ja mit einem so.
Ja, ja, genau. Doch, solche Leute habe ich auch. Das ist voll schön. Ja. Das gibt's auch.
Leute, die bei dir Stammkunden sind, haben ja auch eine Bandbreite an ne, Sachen, die new schoolig sind, bis dann zum neo-traditionaligeren, dann oldschooler langsam. Und jetzt wieder manchmal ein bisschen neo-traditionalig.
Total.
Ja.
Das ist ja auch schon ein Unterschied, ob die Leute zu dir als Mensch voll. Kommen.
Ja.
Ja.
Und das mitnehmen oder einfach.
Ja.
Mitgehen.
Ja, genau. Das war echt. Neulich habe ich auch mal wieder so diese klassische, so einen klassischen Kompass mit so einer eben so relativ realistischen Blume und so tätowiert. Und
Fußballarm.
Nee, auf einer Kundin auch so. Und das war auch, ich meine dann so, weil sie ja auch irgendwie erst so eine Vorlage gezeigt hatte mit sehr viel so Mandala und so ein bisschen so Kettchen, die so runterhängen. Und ich war so, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich ihr eine Gästin von uns vorgeschlagen, weil die sehr, sehr feine Sachen teilweise auch macht. Und meinte, guck dir doch mal ihre Sachen an. Vielleicht passt das einfach besser. Mhm. So. Und dann meinte sie, nee, ich will aber zu dir. Und es war so, oh Gott, ja, auf jeden Fall. Also komm, wir machen das. Ich kriege scheißegal. Ich mache das ein bisschen mehr, so wie ich das fühle, aber ich schicke dann keinen weg.
Ja.
Das ist so eine Ehre immer, denke ich. Und ja.
Macht es ja auch ein bisschen auch dann Spaß, nochmal was anderes zu machen? Oder wieder mal dazu in so einen anderen Stil kurz zu kippen?
Also ich glaube, ich habe 1 Million Taschenuhren tätowiert, in genau so diesem so sehr softem Black and Gray und so. Und schon immer mit Outlines, aber auch sehr soft. Und ich glaube, das macht keinen Spaß mehr mittlerweile. Das ist dann auch so einfach, das war eine Taschenuhr too much.
Ja.
So vielleicht. Taschenuhr. Ja, voll.
Ganz richtig
voll. Die letzte war schlecht. Ja.
Genau. Nein, aber genau, alles andere. Ist schon voll gut.
Du holst was raus.
Mache.
Nee, ich wollte jetzt nur kurz fragen, wo wird es denn hingehen und was werden wir ja sehen?
Genau. Das.
Du hast jetzt keine Agenda.
Also jetzt im Moment
stilistisch oder inhaltlich oder so, aber ich höre raus, dass du jetzt keinen 5-Jahres-Plan hast.
Nein.
Ja.
Nein. Ja, so schon, was ich gesagt habe, dass ich halt Bock auf mehr so konzeptionellere Arbeiten habe einfach.
Also das größer ist, und vielleicht mal ja. mit einem düsteren...
Ja.
Mit einem voll. Düsteren Kniff.
Genau.
Ich habe auch schon gesehen, sowas wie die... Das Frauenporträt mit der Blume, die dann im Kopf steckt.
Genau, sowas.
So. Die sind ja, auch erstmal schön.
Ja.
Bei den Wannadoos, die sind ja dann trotzdem erstmal offensichtlich schön, aber haben den morbiden Kniff. Nee, wo war es? Irgendwo war es gerade.
Nee, war das letzte wieder.
Ja.
Ja. So. Genau, sowas. Morbider Kniff.
Der morbide Kniff.
Der morbide Kniff.
Florale Sachen sind schon über?
Nee. Also, kommt mit euren Blumen her.
Wie heißen diese Blumen?
Das sind Ninja-Blumen. Ist doch ganz klar.
Ach so.
Nein, ich würde sagen, es sind im weitesten Sinne so Pfingstrosen.
Mit deinem Kniff.
Mit, so, ja, weiß ich. Das stammt tatsächlich auch nicht von mir, sondern das ist mehrfach einfach genannt worden. Ich hätte gern so eine Ninja-Blume.
Ja, ja, das dachte ich mir schon. Die Leute bedienen sich ja dann an irgendwas, ja. was sie dann so sagen, was das.
Ja.
Ja.
Wie, wenn jetzt so, sagen wir mal, die Pfingstrose, die Ninja. Wie lange kannst du es variieren? Gibt es, na gut, wie bei den Taschenuhren irgendwann.
Das werden wir dann sehen.
Gab es bei den Taschenuhren eine feste Zahl? Oder 100, 500?
Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt bei den Taschenuhren. Das ist halt auch
mal so kacke für Kunden, ne? Weil das dann irgendwann denkst du, du bist jetzt, du fragst nochmal und dann warst du der die nicht mehr kriegt. Wie oft ich schon bei Leuten gefragt habe, dann war ich so spät dran, dass ich habe den Fuchs nicht, ich habe Füchse nicht mehr bekommen, Eulen nicht mehr bekommen, Fische nicht mehr bekommen, weil ich an euch allen abgestorben bin, weil die dann das nicht mehr gemacht haben zu der Zeit.
Mhm.
Ja, ist so, ne?
Aber es ist doch auch schön, wenn es eine Entwicklung gibt. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man aufhört, sich zu entwickeln, weil dann es ist vorbei.
Ich bin auch im Nachhinein dann oft froh
gewesen. Das glaube ich.
Weil ich auch. Wäre dann auch wirklich noch die Letzte gewesen, die einen Fuchs hätte haben wollen. Mit einer Perlenkette. Naja, nee.
Aber es ist halt auch immer witzig und ich finde es ein Stück weit auch gruselig, wie solche Trends sich dann auch so abnutzen. Ablutzen. Ja, stimmt, ja, auslutschen, wollte ich gerade sagen. Und wie grauenhaft man das dann 10 Jahre später finde.
Ich finde, ein paar Sachen halten sich irgendwie gut. Die sind dann zwar offensichtlich vom Stil einfach so ein bisschen veraltet, aber man kann mit dem Motiv noch total sein.
Das stimmt,
bestimmte Motive würde man ja zu sagen, das würde man auch jetzt nicht wirklich nicht mehr haben wollen. So.
Ja, und davor habe ich super Respekt und denke mir immer so, Gott, hoffentlich passiert das mit meinen Sachen nicht, dass man dann echt in 10 Jahren denkt, so,
mit so einer traditionen Seite schon jetzt alles safe. Noch
ja, das, Weile, ne? Ich glaube, das ist auch das, was mir Sicherheit gibt tatsächlich.
So. Ja.
Ich meine, unser Studio heißt auch Trendkill-Tattoo. Wir killen den Trend.
Ach, stimmt.
Ja, voll.
Ja. Ja.
Tja, sieht jetzt
weil das ist ja jetzt kein kurzlebiger Trend. Insofern.
Sieht nichts Trendverdächtiges aus.
Das wäre kurzlebig jetzt. Ich will auch niemanden, der das jetzt hat.
Wir treten jetzt keinem auf die Füße. Wir haben uns vorgenommen, niemandem auf die Füße zu treten.
Ja, was ist mit den Füchsen, mit den Perlenketten? Was mit den Leuten?
Klar, ich nenne mich ja auch selber damit. Ich meine, ich habe von dir ja auch Sachen, die ich vielleicht... Was? Aber ich würde jetzt sagen...
Was wäre denn von mir eine Sache?
Die Perlen, wie gesagt, ich glaube, die Perlen, die zum Beispiel finde ich toll, weil sie ja für sich sozusagen stehen, weiße, also wo einfach nur das Weiß der Haut, also die Helligkeit der Haut noch das, aber wir haben hier, glaube ich, so eine gelbe Perlenkette um den Widderkopf rum, da ist schon viel los. Da ist schon doll viel los auf dem Oberarm, da würde ich
jetzt. Oh, stimmt, ich habe auch eine Perlenkette von dir.
So ein geometrisch, also diese Tierköpfe, wo die eine Seite so eine geometrische Origami Skizze hat und auf der anderen Seite der realistische Kopf.
Da naja, absolut Trend ist ja momentan hier Ignorance-Style, würde ich sagen. Und so, das ist vielleicht das, was man dann eher ein bisschen bereut.
Ich frage jetzt was richtig Bescheuertes, damit oute ich mich jetzt wieder als außerhalb der Szene, ja.
Bist du das? Als Podcasterin? Als Podcasterin? Immer noch.
Ich weiß doch, ich gehöre nicht zu euch. Aber ich kann damit gut leben.
Ja, gehört sie nicht zu uns.
Ich bin
heute gehört sie voll zu uns. Ich finde, wir sind ein gutes Trio.
Finde ich auch.
Auch wenn wir keinen Sekt gekriegt haben.
Auch ohne Sekt.
Ich habe übrigens gefragt, ob ich nochmal losgehen soll.
Ja, aber er hat es uns so madig gemacht, dass wir plapperig und schnatterig und... Nein, das...
Ich wäre es ja auch, ne? Ja. Also, aber ich weiß ja, dass ich da nicht mit...
Nein, eigentlich ist es auch richtig, man sollte nicht so viel Alkohol trinken. Kinder, trinken nicht so viel Alkohol.
Genau. Ah, das mag er wieder gar nicht, wenn wir Leuten sagen, was sie zu tun haben.
Naja, so ein bisschen eine Message. Muss man ja schon
Ist ignorant ein Stilistik oder die Ignoranz, ein Tattoo irgendwo hinzusetzen? Oder beides?
Beides.
Hat ja die Frage bei einer Abi-Prüfung.
Nee, das habe ich mich nur gefragt, weil ich habe jetzt schon, wir haben hier schon unterschiedliche Gäste und Gästinnen gehabt, bei denen ignorant es entweder um eine Stilrichtung geht oder die Ignoranz, mit der Fläche umzugehen, wie man Bock hat.
Naja, aber Ignorant Style, wenn du das bei Pinterest eingibst, ist es ja, dann kommt ja sehr genau so in die Richtung. Einfach dieses auch ein bisschen 90er-Trashige, so auch viel, hey, das hat mein Kumpel
auf dem Wohnzimmertisch.
Fuzzi auf dem Wohnzimmertisch gemacht. Ja. Und also, wir waren alle dabei drauf und war voll lustig.
Und wir beim wissen, dass
After,
scheiße
beim After.
Soll auch scheiße aussehen.
So. Ja. Genau. Ja. Ja. Und das würde ich sagen, ist so dieser große Trend, der gerade neu auf dem Markt geschwappt ist.
Na, am besten ist aber auch, so schlecht gemacht, dass es wieder rausfällt.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich eher zur uncoolen Fraktion gehöre, deswegen kann ich das auch gar nicht so beantworten, natürlich.
Ist denn Tradition uncool?
Ja, es wird ein bisschen cooler momentan wieder.
Echt? Ach so.
Oder?
Ich finde, es gehört.
Oh, hast du gerade genickt?
Heute begebe ich mich auf richtig Glatteis. Nee, aber ich finde, es gehört da schon. Es ist, also.
Sage jetzt, wie du es findest.
Es sind schon auch Leute, die auch gerne Hausschuh tragen. Die haben auch, die machen auch saubere Top-Traditionals. Ich habe, sorry, hier von den Traditional-TätowiererInnen saß noch kein Assi. Sorry, ist so.
Geil.
Saßen noch nie unbedachte Vollassis. Ist nicht so. Hm. Es waren immer Leute, die vielleicht irgendwie einen lustigen Lifestyle haben, krasse Musik oder so, was auch immer, welchen Substanzen nicht abgeneigt sind, aber die alle mit dem Tätowieren dann sehr verantwortungsvoll und ordentlich umgehen. Also, oder?
Oh, da kenne ich aber auch solche Leute, und solche. Die hier waren? Ihr kennt vielleicht einfach.
Ich würde ja so gern, ich habe auch so eine Angst davor, vor den Leuten dafür fertig gemacht zu werden, aber wenn ich könnte, dann würde ich so eine ganze Folge darüber machen, sozusagen, weil, zeig mir den Stil, den du tätowierst, und ich sag dir, was du so bist, ob du Hausschuhe trägst oder nicht. Und dann könnte man das nämlich so schön durchextensieren.
Ja, voll.
Aber Assis würden nicht in den Podcast kommen.
Nee,
oder?
Deswegen meine ich ja die traditional Leute, die hier waren. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein besonders...
Ich glaube, es gibt immer solche und solche.
Besonders räudige Persönlichkeiten hier saßen. Also komm, jetzt sag mal, geh doch mal. Also wir wollen jetzt nicht Ninja die Aufmerksamkeit klauen.
Ich habe nur gerade Angst, dass ihr euch so ein bisschen in Fettnäpfchen setzt. Wir wollten noch keine Fettnäpfchen.
Ich glaube, die Leute können damit umgehen.
Und dann Polly ist doch das egal.
Also seid ihr Traditional-Tätowierer oder Traditional-Tätowiererin und würdet ihr euch als Assi bezeichnen? Meldet euch gerne für die nächste Folge.
Ja.
Also ich bin so richtiger Hausschuhträger, deswegen...
Ja, ich bin neuerdings Hausschuhträgerin tatsächlich.
Hausschuh steht ja jetzt nur auch für mich auf. Die sind dann trotzdem ordentlich strukturiert und...
Ja,
darauf bedacht, eine saubere Tätowierung hinzulegen.
Ja, voll. Aber das ist, glaube ich, ja auch das, was einem halt schon immer eingeprägt wurde, auch eben so wirklich in dieser, Hamburger Seefahrer Kiez Traditional Tattoo-Szene von vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren. Da ging es ja auch schon darum, dass die Outline sitzen müssen und so. Und ich glaube, das ist einfach so tief drinne in diesem Stil, dass man es einfach macht. Mhm. Egal, ob man zu Hause halt voll der Assi ist. Ja.
Im Vorgespräch, das hat mich interessiert, Frauen in der Traditional-Szene, war das, habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Wäre das ein Themenbereich?
Ja, oder? Doch, auf jeden Fall.
Aber also, du hast nicht Frauen in der Tattoo-Szene gesagt, sondern in der Traditional-Szene, ne?
Ich finde, es gibt wenige tatsächlich, oder? Mhm,
deswegen fand ich es jetzt interessant, weil Frauen...
Also wenige Frauen, die traditional tätowieren.
Genau, ja, die so richtige Traditionals tätowieren. Und das ist auch zum Beispiel etwas gewesen, du meintest ja dann, ob ich irgendwie oder persönliche Erfahrungen damit habe, und das war so ein Satz, der auch, den ich neulich erst gehört habe, so von einem Kollegen, der mich auch nicht kannte, auch so eine Messebegegnung, der dann so meinte, was machst du denn so? Und ich so, ja... Traditional, hier ist mein Instagram. Und dann er so, ach krass, Traditional. Ach krass, und ja auch gut. Und das war so,
das ist ja...
Ja, okay. Da frage ich mich halt, hätte er das auch zu einem Mann gesagt? So, Oder ist das jetzt einfach von meiner Person her, dass man denkt so, der hätte ich das jetzt nicht zugeschrieben oder so. Aber es, ich fand es einfach interessant, tatsächlich.
Wie entsteht das Vorurteil, dass eine Frau keinen guten Traditional hinbekommt? Oder wie?
Ja, das ist schon so
Boys. Oder dass das überraschend ist, ne?
Ja, ja, das frage ich. Also es sind viele Fragen, die ich dazu auch habe, ob das wirklich so ist, ob das andere vielleicht auch so empfinden. Und warum es gar nicht so viele gibt, die das machen, tatsächlich.
Also es ist ein bisschen wie die Schlagzeugerinnen der Tattoo-Szene sozusagen, wo man das bei Gesang und Gitarre kennt man das
fassen.
So.
Ja,
aber eine stabile Schlagzeugerin oder eine Frau, die stabile Traditionals macht, sozusagen, ist dann vermeintlich überraschend. Ich weiß es selber, also
Das
zur Debatte, ob das ist so ein bisschen.
Wir stellen nur Fragen, wir haben noch keine Antworten darauf.
Ist das maskulin, ist traditionell ein maskuliner Stil?
Das könnte ich mir vorstellen, ja.
Wobei er ja kitschig, pathetisch und eigentlich aufgeladen ist.
Aber vielleicht halt auch, weil es ja wirklich, wenn man den Begriff traditional mal ernst nimmt, dann kommt er halt aus dieser kiezigen Seefahrerkultur. Und natürlich gab es da keinen, oder es gab natürlich Frauen, die tätowiert haben, ja. Aber hauptsächlich war das halt eine Männerdomäne. Männer haben andere Männer tätowiert, Seefahrer und so. Mhm. Und die Motive sind ja auch sehr männlich dominiert. Irgendwie Pin-Ups oder hier Vaterland und so ein Kram. Mhm. Und ich glaube deswegen, daher kommt das dann auch so ein bisschen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ich ja eher, finde ich, einen feminineren Traditional mache. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten. Und auch gar nicht so einen todesklassischen Traditional, sondern eher so ein bisschen.
Da würde ich jetzt ein paar Männer aber auch aufzählen können, die auch diesen
femininen
Traditional
machen.
Der nochmal ein bisschen
softer
oder irgendwie, vermeintlich femininer oder wie man es nennt ist. Ja, ich kann es jetzt schwer beurteilen, weil ich es weder weiß. Du sitzt jetzt hier als Vertreter, Sebastian.
Als Vertreter von was?
Ich wollte gerade was ganz Schlimmes sagen.
Sage bitte. Nee. Ich verstehe nur das
Rasse.
Schlimme.
Oh. Nee, du bist ja nicht, deswegen, wir haben jetzt überhaupt gar keinen, wir können uns gar nicht reiben.
Aber ich kann so tun.
Mit niemandem hier. Weil
ich kann so tun, als wenn ich so richtig hart außen
bin. Na, dann sag doch mal, wenn was so jemand hart außen sagen würde.
Wie jetzt zu was Diskriminierendes?
Nein.
Zu weiblichen?
Sondern warum das vielleicht ja auch immer noch ein Thema ist und warum gibt es wenig bekannte Frauen, die Traditionals machen oder warum?
Also vor allem ja auch in Deutschland. Ich meine, in Italien oder so gibt es ja super viele. Gaia Leone oder sowas. Also sie ja an der Spitze, ne? Aber da sind ja echt irgendwie viele, die man da.
Also wir hatten es im Vorgespräch schon, das können wir ja schon mal nochmal sagen. Auch die, es ist auch wirklich gar nicht so einfach, im Podcast eine ausgewogene Mischung hier sozusagen hinzubekommen, weil auch tatsächlich mehr Frauen absagen als Männer. Und auch mehr Frauen von sich selbst sagen, dass sie denken, dass sie nichts zu erzählen haben oder dass sie sich nicht trauen werden oder dass sie Herzrasen hätten, wenn sie kommen oder so.
Was ich super spannend finde und auch nicht gedacht habe tatsächlich. Also das hatte mir Sebastian ja vor ein paar Wochen mal erzählt und wo auch dieser Termin für heute schon stand. Und dann war ich eigentlich relativ überrascht, weil irgendwie dachte ich, ist halt schade, weil irgendwie schlägt es auch so in diese Kerbe von diesen Defiziten, die man halt als Frau oft irgendwie schon hat, einfach durch Sozialisierung und sowas. Mhm. Eben dieses, du bist klein und still und bitte nicht zu laut und Bescheidenheit und eher so dieses Gebende einfach. Mhm. Und nicht dieses, was man so maskulin konnotiert so mit keine Ahnung, ich bin, hier bin ich quasi, hier sind meine Arbeiten, ich bin geil, guckt mich an. Und als Frau wird dir das, glaube ich, einfach auch ganz, ganz doll abtrainiert. Oder nicht, man hatte es vielleicht ja gar nie, sondern es wird einem
weder
Bescheidenheit antrainiert.
Ja, genau, es wird einem eher was anderes antrainiert.
Und,
oder das andere antrainiert.
Das finde ich halt ziemlich schade, so dass das auch ja in anderen Branchen einfach immer noch ein Ding ist. So. Und
ich frage mich jetzt natürlich, ob wir sind jetzt natürlich so in der Anfrage nicht so repräsentativ, weil ich jetzt auch nicht sagen könnte, würde man jetzt eine ordentliche Studie daraus machen, wahrscheinlich eine wissenschaftliche, könnte ich jetzt nicht sagen. Es hat ja wahrscheinlich auch damit was zu tun, mit wem wir anfragen. Was machen die für Sachen und sind das eh schon die etwas introvertierteren und sehr für sich arbeitenden Künstlerinnen?
Das kann
natürlich
auch sein,
wo die Persönlichkeit damit schon einhergeht auch.
Ja.
introvertierter, stiller oder so zu sein. Und deswegen treffen wir genau immer auf die, die dann...
Ja, das ist, ne,
weil wenn ich die Quatschbomben aus dem Ruhrgebiet, die vielleicht, keine Ahnung...
Was? Nee, ich meine... Ja, doch, ist aber schon richtig.
Die jetzt
also,
irgendwie geile Walk-ins und richtig viel Zeug machen.
Also es gibt schon ja auch...
gefragt haben, meine ich.
Es gibt ja auch schon dieses Bro-Tum immer noch, finde ich. Das, ja, diese Boys und die halten dann alle zusammen und die machen dann Conventions zusammen und auch auf den Conventions sind ja die Frauen immer noch eher unterrepräsentiert, finde ich. Gerade so, auch so jetzt Frankfurt war, da gab es schon viele Frauen, aber trotzdem viel, viel weniger. Mhm. Und das ist halt immer noch sehr schade, finde ich.
Gibt es denn dieses Bedürfnis, sich zu verbinden?
Das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil da haben wir im Vorgespräch auch gerade schon kurz drüber geredet. Das ist, glaube ich, einfach auch eins dieser Defizite, dass Frauen ganz schwer nur networken können. Oder es klingt also allgemein, natürlich gibt es auch Frauen, die gut networken, aber es ist einfach auch so nicht ganz so verbreitet, glaube ich. Oder habe ich so den Eindruck, dass man sich halt wirklich zusammenschließt, dass es wichtig ist, sondern schon auch ein bisschen vielleicht eher dieses, da habe ich tatsächlich auch mit Kolleginnen neulich drüber geredet, dass, und die empfinden das auch alle so, dass es das halt eher nicht so gibt, dass man, ein Kollege von mir hat es ganz gut gesagt, so Männer sind dann eher so, geil, ich finde dich cool, ich will in deinem Team spielen, lass was machen, und Frauen sind eher so, ja, okay, die ist auch cool, und aber irgendwie auch ein bisschen so, dann vielleicht Konkurrenzdenken auch an manchen Stellen, unterbewusst natürlich, und
also dann lieber alleine sich
durchkämpfen. Ja, so ein bisschen sich durchkämpfen. Mhm. Und einfach auch, dass man die Fähigkeit, glaube ich, ganz oft gar nicht hat, so Allianzen zu bilden, so richtig. Was ja aber auch ein generelles Thema einfach ist, finde ich.
Ja, ich hab jetzt gerade drüber nachgedacht, bei Männern wird das ja nicht so strukturell gemacht. Also ich kenne jetzt auch keine Männer, die sich jetzt so strukturiert verbünden, netzwerken, sondern da flow. Also
genau,
da ist das
float
ein Flow.
Besser, ja.
Und bei Frauen sind das dann jetzt, zumindest kann ich es jetzt mit meiner Arbeitswelt vergleichen, dann werden Netzwerktreffen ausgerufen.
Ja,
so,
genau.
So, das finde ich zum Beispiel total steif. Ich kann damit gar nichts. Ja. Sobald bei uns der Frauenbürotag ausgerufen wird, das ist mir dann auch wieder, das ist es nicht, denke ich immer.
Nee.
Also das fühlt sich jetzt für mich nicht richtig an, dass es das ist.
Ja, genau.
So, sondern es ist irgendwie bei Männern intrinsischer und...
Genau, das ist ein gutes Schlagwort eigentlich. Es ist so drinne einfach, die machen das einfach und man als oder viele Frauen sind dann eher so ein bisschen verkopfter.
Bonden auch. Irgendwie anders.
Die bonden anders.
Jetzt wäre es cool, hier ein paar Leute zu haben, um das zu diskutieren.
Das wäre eine gute...
Vielleicht für die Insta-Live-Nummer.
Weil wenn wir jetzt auf Messen waren oder ich mit anderen Tätowierern, also männlichen Tätowierern auf Messen waren, dann wird zum Beispiel ganz schnell erstmal kurz über Technik.
Ja,
also
genau.
Einer tritt an den Tisch, der andere hat gerade Pause und man sieht da irgendwie das Equipment, dann wird ganz kurz gesagt, ach so, machst du mit der XY?
Stimmt.
Nimmst du Cartridges? Ja. Okay, so, dann wird darüber kurz 5 Minuten, 10 Minuten. Ja. Dann wird über das Papier von den Drucken geredet, Grammaturen, wo hast du es drucken lassen? Da kommt erstmal so, und dann geht's so weiter. Und dann irgendwann wird es dann nochmal tiefer, aber...
Weil wenn sich Frauen begegnen, ist meine subjektive Wahrnehmung, geht es oft erstmal, siehst du gut aus, wo hast du das über die Klamotten, und ich als Mann oder ich als Sebastian denke dann immer so, was Klamotten, ich habe gar nichts, ich ziehe mal das Gleiche an und ich könnte darüber gar nicht reden.
Aber ist es ein Klischee oder erlebst du es wirklich so?
Ne, ist meine Wahrnehmung jetzt nur, weil es für mich wahrscheinlich befremdlich ist, dass ich nicht über Klamotten reden muss, aber vielleicht ist es dasselbe Klischee wie... Männer reden über Technik oder irgend sowas. So als Einstieg nur. Ich sage jetzt nicht, dass es bei dem Thema bleibt. Aber das fiel mir schon mal auf. Okay, so wird da gebondet oder so Kontakt aufgenommen über, wie ist dein Erscheinungsbild oder wo hast du die Klamotte her oder so. Fällt mir jetzt gerade ein.
Wie machst du es denn, wenn du auf einer Messe mit einer Frau bonden willst? Also sagst du dann, ach krass,
ja, wie gesagt,
du bist eine Spule?
Nee. Ich bin super schlecht darin. Also ich habe da...
Bei Männern auch?
Ja, schon auch. Ja. Mhm.
Also, ach stimmt, das gibt es ja auch noch. Also
genau so. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch eins meiner Defizite, dass ich nicht so gut im Networken bin einfach.
Was würdest du dir denn wünschen, wie es schön wäre?
Dass mir die Skills einfach früher irgendwie, dass ich die früher mir aneignen hätte können. Irgendwie.
Gibt es Frauen, die du kennst, die das gut machen? Und was machen die?
Boah, das ist warte mal, lass mich kurz.
Wo kannst du es adaptieren sozusagen? Wo könnte man es sich abgucken?
Ich wüsste jetzt niemand, der da so richtig, richtig gut drin ist. Es gibt natürlich tolle Frauen in meinem Umfeld, die da ein bisschen besser sind als ich. Aber auch, wo ich, also niemand, der so richtig krass gut im Networking ist.
Wenn jemand die Folge hört, schreibt uns wirklich gerne dazu eine Nachricht. Eine private Nachricht einfach. Also ich würde mir lieber einen längeren Dialog
Also gönnen ihr könnt auch schreiben, dass das völliger Quatsch ist. Natürlich.
Genau.
Was heißt nochmal so Networking? Ich weiß, was der Begriff heißt, aber was umfasst das für dich? Also eine geschäftliche Beziehung?
Eine
oder?
Beziehung nach, also man lernt sich kennen, man bondet irgendwie und hat danach auch weiterhin Kontakt. Und hat im besten Fall Vorteile voneinander, würde ich sagen.
Trennst du sowas? Jetzt sage ich mal Geschäftsbeziehung, Freundschaftsbeziehung, gibt es da eine Selektion?
Das ist schon alles gleichwertig, würde ich sagen. Und ganz viele, mit denen es eben als Geschäftsbeziehung angefangen hat, sind jetzt auch gute FreundInnen von mir.
Ich habe nochmal ergänzend, habe ich festgestellt, also zumindest so sich zu präsentieren, das kann ich bezeugen. Ich habe überhaupt keine Hemmung. Also ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen, aber meine Kunst und mich dazu schon schwieriger, aber ich hatte nie das Gefühl, ach, lade ich jetzt das Bild hoch, sondern immer voller Stolz, geil, ich habe ein neues Tattoo gemacht, schaut her.
Ja.
Und das kommt mir fremd vor. Also es war ein Fragezeichen, da sollte ich irgendwie, das könnte diese jetzt aus meiner Perspektive dieses Intrinsische sein, was da fehlt, oder diese Kultur.
Ja, voll. Aber es ist ja auch völlig logisch. Wie gesagt, das ist halt etwas, was einem ja auch einfach so krass eingetrichtert wird. Da halte ich zurück. Nimm nicht zu viel Platz ein.
Wo findest du von mütterlicherseits, väterlicherseits?
Nein, gar nicht. Wirklich von der Gesellschaft. So Ablehrer. Schule. Genau. So alles, was man auch in Filmen oder so ja lernt. Wir sind ja alle mit so einer gewissen Popkultur einfach auch erzogen worden.
Ach, man muss diese unbewusst. Ich denke jetzt immer, wer hat was wann gesagt, aber du kriegst es ja reingespült. Ja.
Es ist reingespült, genau. Sei das süße kleine Mädchen, sei niedlich, lustig und klein und dünn, aber nicht so laut oder nicht irgendwie auffällig. Und dann kommt der Highschool-Cheerleader-Tübi und
der Lacrosse-Spieler.
Oh jo.
Das stimmt, weil das stimmt natürlich, ne? Weil wenn man jetzt so jedes Highschool-Blablabla, mit dem man irgendwie sozialisiert wird, da gibt es ja auch immer die eine laute Vorpreschende, aber die ist ja dann eher diese Atzenfrau.
Der
Sidekick. Die ist ja dann immer nicht in einer Romantik. Also jetzt gibt es Filme, die sind genau so, aber.
Aber so zu unserer Zeit, das ist auch teilweise super gruselig, wie wir da.
Wenn man es jetzt sich anguckt, ne?
Voll. Ich habe mir neulich mit. Oder ist das neulich? Ist auch schon ein bisschen her, da habe ich mit einer Freundin, haben wir uns Eiskalte Engel nochmal angeguckt. Ja. Kennst du den?
Ja, ja, na klar.
Und das war damals mein absoluter Lieblingsfilm früher, so in der Teenie-Zeit. Und ich dachte, genau so muss Liebe und so Romantik und so ablaufen und war so, boah, ey, so ein Typ wie der Sebastian.
Ach, Sebastian.
Das wäre schon was, ne? Und ja, dann habe ich mir den mal angeguckt und gemerkt, Alter, der ist so richtig krass übergriffig, frauenfeindlich und der ist so schlecht gealtert, dass es mich echt gegruselt hat. Und da ist ja auch sie, die Hauptdarstellerin, auch so ganz zurückhaltend und das schüchterne, ganz brave Mädchen. Da geht es ja auch darum, dass sie noch Jungfrau
die Blonde,
ist.
Und, die
voll.
Die auch
genau, genau, ja, die auch das toll macht und so, aber eben, es geht darum, dass sie halt so das zarte, unberührte Mädchen ist und er ja eher so der Draufgänger und Typ, der irgendwie alle Mädels flachlegt auf auch echt eklige Art teilweise und die auch super krass verarscht, wo auch halt im Film dann als Lacher dargestellt wird, wie er so diese Frauen verarscht. Und sie ist dann so das zarte, perfekte, unberührte Ding, was er dann unbedingt haben will. Und in sie verliebt er sich natürlich unsterblich. Und dann ist das die große Liebe. Und sowas haben
und
wir.
Und seine Schwester ist ja sozusagen die Düstere, die mit dem Kreuz, boom, Rossi, die ist natürlich Bitch.
Das
die
ist natürlich genau der absolute Teufel, sozusagen.
Ja. Ach, das ist die Bandbreite.
Ja.
Du genau. Ganz selbstbestimmt.
Ganz düster, und geschminkt.
Genau.
Du bist bloß die Böse.
Ja, genau. Und das ist so die Antagonistin quasi in dem Ganzen. Und was auch hier in jedem Disney-Film irgendwie so
ist. Es ist wie weißer Schwan, schwarzer Schwan.
Ja, genau.
Und
uralt, dieses Märchen quasi.
Ja.
Ja, wie die Schwestern von Aschenputtel, die sind ja auch so.
Ja.
Diese garstigen Girls, die da irgendwie so lustig und aufgedreht sind.
Ja.
In jeder Verfilmung, egal wie, sind es ja diese nervigen Schwestern. Die sind auch immer nicht so schön, natürlich, wie Aschenputtel. Sondern so garstig, frech und laut und ein bisschen mobbelig oder irgendwas. So ist das immer inszeniert. Mhm. In jeder Verfilmung eigentlich.
Ja, genau.
So.
Ja, oder auch so, keine Ahnung, bei Disney, Ursula oder so. Es sind halt immer die fiesen Frauen, die dann, der. Und das wird einem ja dann auch so, damit wirst du ja erzogen, quasi. Oder wurde, also wir wurden halt ganz krass damit erzogen. Ich kenne da tausend Filme, so, die ich halt so krass gefeiert habe früher. Und klar, dann gibt es halt dieses Bild von diesem, ach, sei mal ein bisschen eher, sei mal nicht so laut, sei mal eher schüchtern und so. Und zum Glück ändert sich das ja aber gerade ein bisschen. Da ist echt gut. Aber wahrscheinlich ist es einfach, trägt es dazu bei, dass halt die Arbeitswelt dann trotzdem noch ein Stück weit einfach schwieriger für Frauen ist.
Muss noch ein bisschen hinterherkommen. Ja. Ich habe auch den Glaubenssatz, weil der wurde mir wirklich oft gesagt, das ist klar, die am stärksten geschminkt ist, ist die, die am schlechtesten in der Schule.
Oh, jo.
Immer.
Die längsten Fingernägel.
Ja.
Die am stärksten.
Ja.
Ja, oder so ein anderes Beispiel, was ich auch neulich erlebt habe, da saß ich mit einem Kollegen in einer Bar, der nicht so lange tätowiert als ich, also erstmal so eher so halb so lang. Und es kam irgendeine Bekannte so, die weder ihn noch mich aber kannte, so, sondern jemand aus der Gruppe, und die hatte irgendwie eine Frage zu, sie hatte ein frisch gestochenes Tattoo und sie hatte eine Frage dazu. Und irgendeiner aus der Gruppe meinte, ja, frag doch hier Ninja und ihn und so. Die sind zufällig Tätowierer und Tätowiererin halt. Und sie so, ah ja, krass. Und dann habe ich halt angefangen zu antworten und mein Kollege halt auch. Und es hat jetzt überhaupt nichts mit seiner Qualität oder so zu tun. Es war jetzt nur, dass er nur halb so lange tätowiert als ich, war jetzt quasi
die Hintergrund.
Genau, nicht, dass jetzt er so ein alter Hase ist, der seit 20 Jahren alles durchtätowiert hat und über alles Bescheid weiß, sondern aber trotzdem wandte sie sich irgendwann komplett von mir ab und hat nur noch mit ihm geredet. Und ich kam gar nicht so weit zu sagen oder ihr irgendwelche Tipps zur Heilung oder so zu geben. Und fand es einfach. Und es war jemand von die eigentlich, also so, schon so eher so eine sehr linke Frau, wo man eigentlich eher denkt, so Feminismus und so. Und aber trotzdem ganz automatisch ging ihr Blick einfach zu dem Mann in unserer Zweierkonstellation. Und da habe ich auch mit einer Freundin drüber geredet, die auch als Freelancerin arbeitet, und habe ihr das so erzählt, diesen Vorfall. Und sie meinte so, ey, Alter, mir geht es in jedem zweiten Meeting, geht es mir voll. So. Weil sie auch sehr klein ist und auch so, so eher halt so hübsch und süß aussieht. Eine ganz wunderschöne Frau. Grüße. Grüße. Aber da meinte sie, Alter, ich bin halt super klein und sehe irgendwie, und jeder guckt erstmal zu dem Mann, auch wenn der mir eigentlich untergeordnet ist. Und jeder Kunde redet dann erstmal quasi mit dem anderen. So. Ja. Und ich muss dann manchmal echt so sagen, hallo, hier übrigens, ich bin hier die Projektleiterin.
Ja, wenn ich auf einer Baustelle bin oder so an den Bahnhöfen und ich habe einen Kollegen dabei, der vielleicht extern ist oder der ist der Architekt, aber ich mache die Leitung vom Projekt, wird ihm auch erklärt, wie das mit dem Boden jetzt läuft.
Ja, klar.
Obwohl ich
ja
entschieden habe, was für ein Boden reinkommt in die Fläche. Oder auch so richtig klassisch, aber es kennt auch wirklich, da weiß ich, es kennen ganz viele Kolleginnen, wenn die dann sagen, wann ist denn der Kunde da? Wann kommt der denn? Mhm. Und man so, hi,
genau.
Ich bin das.
Ja, ja, voll.
So.
Ja, ich werde auch, also jetzt nicht mehr so, aber früher super oft halt als Shopgirl, also fürs Shopgirl gehalten. So, und dann so, ich würde gerne mal mit einem Tätowierer sprechen. Jupp. Hallo. Das ist echt schon witzig.
Ja.
Ist die Lösung, weil ich das öfters mal gesehen habe, Female Tattoo Shops oder Female Tattoo Conventions, also das zu trennen komplett für dich? Wäre das eine Option?
Nee, das ist, glaube ich, auch keine. Das ist, das grenzt dann ja auch wieder aus.
Könnte jetzt auch als Schutzraum wahrgenommen werden.
Vielleicht,
oder
so. Flintermessen oder so.
Ja, kann auch, aber würde ich jetzt nicht als Lösung oder so sehen, sondern ich glaube, vielleicht auch eher mehr Frauen, die dann sagen, ich habe Bock, eine Convention zu organisieren. So, und dann halt hauptsächlich einfach weibliche Artists einladen.
Aber für dich wäre interessant, dass es hauptsächlich ist?
Nö, oder 50-50, so geht ja auch. Dass man halt einfach drauf achtet. Das wäre ja schön, so, dass man wirklich explizit guckt. Weil es gibt ja super tolle Frauen, super viele, die mega krasse Qualität abliefern. Und dass man halt ganz doll einfach drauf achtet. So mit aus Rücksichtnahme oder so, einfach aus Sichtbarkeitsgründen. Ja. Macht ja auch Spaß. Also So,
ja, ja, total. Aber wahrscheinlich kommen erzählen dann natürlich noch mehr Sachen rein, ne? Auch im Sinne von, wie viele Frauen sagen dann auch bei einer Messe zu, wie viele sind durch Health, Mental, irgendwelchen Load-Sachen wie Familie überhaupt machbar, zu einer Messe zu fahren, 3 Tage weg zu sein, weil vielleicht doch Family.
Ja, voll.
Und so deswegen habe ich jetzt nochmal Tattoo-Shop gesagt. Genau. Also im Shop wäre es ja einfacher zu.
Ja, ja.
Ja.
Ist interessant.
Das ist interessant.
Das nehmen wir mal mit, das Thema.
Das behalten wir mal so im Hinterkopf. Ne?
Ja, also mich würde es aber wirklich interessieren, wenn es dann noch Leute gibt, die wirklich mir eine dezidierte Sichtweise darauf geben wollen. Dann freue ich mich, wenn ihr uns eine DM schreibt. Dann können wir ja mal weitermachen mit diesem Thema irgendwie, wie so das so mal weiter diskutieren.
Ja, das können wir zum Beispiel machen. Also.
Wie siehst du es denn, Sebastian?
Was?
Als Mann. Na, wenn du das hörst, frage ich mich immer, ist einem dann das erst bewusst und denkt man, aha, jetzt, wo sie es sagt, oder?
Schon erstmal ist neu, also erst so aus dieser weibliche Standpunkt ist neu, der wurde früher nicht befragt oder interessiert, so, dann ist erstmal so ein Grundinteresse da, dann erstmal schon so, ja, verstehe ich. Und habe aber natürlich überhaupt keine Lösung. Ich muss aber sagen, dieses Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt in eine Werkstatt gehe, Franzi ist, gehört das Auto oder es ist ihr Auto und ich werde auch von Männern angesprochen. Bei solchen Sachen bin ich dann auch so, ich kenne mich mit dem Auto nicht aus, es ist nicht meins, kannst du bitte damit sprechen? Also ich bin dann nicht, auch nicht der klassische Mann, der sich dann freut, angesprochen zu werden in so einer Sache.
Ja, ja.
Ich finde immer so eine Pauschalsachen schwierig, aber zum Beispiel ist mir das aufgefallen, Female Shops oder Female Tattoo Conventions, als Experiment würde ich, also wirklich so als Experiment, das klar zu sehen, wie funktioniert ein weiblicher Shop,
ja.
Was ist da anders, was kann ich als Mann da zum Beispiel davon lernen, sowas wäre jetzt für mich interessant zu sehen, was die Alternative wäre oder was ich lernen könnte.
Kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, ob dann der Zugang für Männer dann auch erlaubt ist oder geht es dann darum, eine viel mehr Messe zu machen, um Safe Space für Frauen zu erschaffen? Das ist ja ein guter Ansatz. Führt dann aber, wenn es aber dann dazu führt, wenn es eigentlich für alle dann ist, dann wage ich die These, dass dann fast keine Männer als Besucher auf der Messe sind.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder das ist dann wieder so ein bisschen so, Schubladen.
Mhm.
So, ja gut, ihr seid jetzt halt unter euch. Mhm. Nee, wir werden da auch heute jetzt keine Lösung finden. Aber ich finde es gut, dass wir es mal angesprochen haben.
Finde ich auch.
Schön.
Aber dieses Experiment, das ist, glaube ich, dann zu. Also, das, ich muss ja nicht dabei sein bei dieser Messe, aber da wären ja Erkenntnisse, jetzt aus Gruppentherapie oder so. Da gibt es ja auch Setups, wo experimentiert wird, um einfach mal neue Erfahrungen zu machen. Das interessiert mich dann. Nur was daraus. Also, dass man aus diesem Theoretischen rauskommt
und sagt:
Mach mal eine Messe, nur mit, lass mal Männer raus und mal gucken, was passiert.
Ja.
Das kann ja Vor- und Nachteile haben.
Das stimmt.
Und dann kann man es wenigstens klar benennen und so ist immer, naja, weiß nicht, wer jetzt hier schuld ist.
Ich will nur sagen, um den Safe Space zu kreieren, dafür ist es eine gute Idee. Um zu verbinden, glaube ich, ist es keine Lösung.
Fitnessstudio, Frauenfitnessstudio hat sich doch auch
festgesetzt. Genau, das ist ja aber was anderes. Aber für den Safe Space.
Für den Safe Space jetzt nur
ich kann da irgendwie halb mit verknautschten, freien Oberteil natürlich trainieren und keiner starrt mich an und das interessiert auch niemanden so. Es macht jetzt aber ja nichts mit der Außenwelt der Männer, dass ich in ein Frauenfitnessstudio gehe, sozusagen.
Genau.
Es schafft nichts an Awareness sozusagen für.
Exakt.
Ich fand es interessant, letzte Woche war ich auf dem Geburtstag und da haben wir darüber gesprochen, wie das für Frauen ist, wenn Handwerker kommen. Man wohnt alleine und es kommen Handwerker, die müssen zwei Tage in deiner Wohnung rödeln oder 2 Stunden und wie sich das so anfühlt. Und es ganz viele Männer haben an diesem Tisch mitdiskutiert. Nur ein Mann hat die ganze Zeit gesagt, ich kann das doch überhaupt nicht. Also ich kann doch da gar nichts zu sagen, weil ich kann das doch gar nicht urteilen.
Ja, stimmt.
Das fand ich eigentlich die richtige Aussage, weil die alle anderen haben versucht, das einmal sozusagen wegzudiskutieren. So, ja, aber die würden ja nichts machen, aber die gehen doch dann nach 2 Stunden oder so. Und er war der Einzige, der gesagt hat, ey, wenn du das so empfindest.
Voll. Das stimmt. Ist auch.
Dann ist es so.
Ich kann es nur, ich versuche es mal zu vergleichen, wenn ich jetzt an früher denke, dass ich als schmächtigerer Mann einem stärkeren Mann unterlegen bin.
Ja.
Also da muss ich, so muss ich es mir herleiten, so dass ich dann auch Angst habe oder vor mehreren Männern Angst habe. Ansonsten, aber an so fühle ich mich nicht, ich habe keine Angst draußen auf der Straße und das ist von weiblicher Seite, höre ich es öfters anders gehört. Dementsprechend
leider,
ist das ein Fakt. Das ich nochmal schön fand davon, war diese subjektive Sicherheit, ne, was du meintest da bei diesem Bahnhof, ist doch scheißegal, wie das andere wahrnehmen. Wenn du Angst hast, ist da jetzt ein Gefühl da, eine Angst da und dann muss dafür eine Lösung gefunden werden, ob die nur
im Innen ist, im Außen ist, aber ja, das dann wegzudiskutieren, brauchst du keine Angst haben, ne, ja, auf dem Bahnhof und so.
Genau, so von wegen, stresst dich doch nicht so.
Ja, ja, genau. Aber da sollte man einfach nicht so viel drüber nachdenken. Genau.
Geh doch mal spazieren, wenn du so depressiv bist, dann
so war
geh
doch mal raus. Genau, wieder,
genau. Denk doch mal ein bisschen positiv. Nein, genau. Gibt's noch Deep Talk-Fragen?
Ja, jetzt kommen hier, bist du, wolltest du, aber, bei mir sagt man immer im Arbeitsplatz, hast du alles, was du brauchst. Aber wolltest du noch eine Frage stellen, bevor ich hier abdrifte?
Das wird jetzt, was wird das jetzt? Der ganze Stapel?
Das ist der ganze Stapel, nee, nicht alles.
Ziehst du den jetzt durch, weil nee, dann sehe ich nicht mehr so viel Raum für meine Frage.
Nee, dann mach deine Frage nämlich.
Nee, mach du mal. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nur eine ganz
abrupte... Wollt ihr Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Jetzt live. Das ist eine
abrupte Frage. Du hast das Gefühl, die passt jetzt nicht hier rein, ne?
Ich würde erstmal warten, wie weit sich das Gespräch an, weil wir jetzt so einen Abschluss haben und erstmal gucken, wo es sich hinentwickelt. Also hau doch mal ein paar Fragen raus.
Ja gut, ja gut.
Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, es war gerade ein krasser Showdown zwischen das Polly und Sebastian.
Fiesen,
aber auch sehr höflich, ihr wart sehr, sehr diskret dabei.
Eigentlich ist die Frage schön, weil die Frage ist nämlich, welche Frage müssen wir dir jetzt stellen, um dich aus dem Konzept zu bringen?
Welche Frage ihr mir stellen müsst, um mich aus dem Konzept zu bringen? Mhm. Ja, versuch's doch mal, weiß ich doch nicht. Also wenn ich das schon wüsste, dann würde es mich ja nicht aus dem Konzept bringen. Dann hätte ich ja die Antwort.
Aus dem Konzept? Was wäre ja was Aggressives oder was?
Ich glaube, das schafft ihr auch gar nicht.
Ich glaube, auch bei Ninja ist das auf jeden Fall jetzt nicht so einfach, jetzt irgendwas zu fragen, wo sie sagt, Antwort. Nee. Kann ich jetzt dich einfach fragen, ob du in einer Beziehung lebst?
Ja, ich lebe in einer polyamoren Beziehung.
Ach, das ist ja ein Zufall.
Das ist ja ein Zufall.
Bist du jetzt aus dem Konzept?
Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ich fand es so sehr süß, weil du ja vorhin überlegt hast, dass du das gerne fragen würdest, aber du ja nicht wusstest, wie. Und jetzt hast du es so halb elegant.
Elegant, ne?
Geht so. Aber ich wusste schon, worauf du abzielst.
Aber das war doch bei dir auch so, ne?
Das Gespräch hatten wir und deswegen war so, ich würde da gerne drüber reden, aber es ist so plump.
Ja, genau.
Und
so.
Ich möchte dich jetzt...
Aber bist du eigentlich Single?
Ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, genau, draußen.
So. Kann man dich noch kennenlernen. Ja, ja, genau.
Nee. Ich erkläre das ganz gut für die Leute draußen. Wir haben ja oft mit den Gästen und Gästinnen einfach schon Vorgespräche und dann ist es manchmal voll blöd, weil wenn draußen schon irgendwas Interessantes besprochen wird, wo wir sagen, ah cool, wenn du drüber reden würdest, wäre das im Podcast irgendwie ein gutes Thema und dann kommt es natürlich hier immer irgendwie übelst gestellt rüber. Ja. Das schafft man eigentlich fast nie.
Wir hätten das üben Bogen sollen. Genau. Einstudieren
ach, ich finde es total okay. Du lebst in einer polyamoren Beziehung.
Ja, genau. Also ich lebe seit 3 Jahren in einer offenen Beziehung. Wir haben uns auch für das Konzept einfach entschieden. Ich gehe damit auch super offen um einfach, weil ich Bock habe, dass es irgendwie ein bisschen mehr normalisiert wird, dass es halt sowas gibt und sowas auch okay ist und genau, daraus wurde dann vor einem bisschen mehr als einem halben Jahr eine polyamore Dreierbeziehung tatsächlich. Also ich bin mit 2 ganz tollen Männern zusammen und die Beziehungen sind beide gleichwertig. Das haben wir uns alle nicht so ausgesucht, aber das ist so entstanden tatsächlich. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch sehr froh darüber sind, dass es sich so entwickeln durfte, konnte. So.
Und die, inwieweit grenzt, also Polyamor, also die erste Beziehung war einfach eine offene Beziehung.
Genau, wir haben gesagt, wir haben Monogamie so ein bisschen durchprobiert und haben das nicht so richtig gefühlt, einfach so, dass, und wir haben das auch nicht so eingesehen, dass es halt, dass eine Beziehung dann oft dran scheitert, dass, man Bock hat, irgendwie mal wieder mit jemand anderem zu knutschen oder so. Und, da waren wir uns halt sehr schnell einig und haben uns auch von Anfang an gesagt, ja, das ist halt offen und, aber wir haben halt immer gesagt, es gibt da ja super viele Konzepte oder so. Das wäre eigentlich auch nochmal so ein eigener Podcast.
Ja, genau.
Da gibt es auch sehr viele Podcasts dazu.
Ja.
Aber genau, offene Beziehung heißt ja eigentlich immer nur so, ja, man, ne, alles ist okay, wenn du auf einer Party bist und mit jemand knutschen möchtest, voll cool. Oder mal ein Date hast, wo dann auch mehr passiert, auch voll cool. Und von Polyamor spricht man dann ja wirklich, wenn auch Gefühle im Spiel sind.
Mhm.
Und, Das haben wir nie so gesagt, dass wir da, dass das irgendwie ein Ziel ist oder so, aber wir haben es halt nicht ausgeschlossen. Und ich für mich eigentlich schon, tatsächlich, muss ich sagen. Ich dachte, ach, ey, du hast so einen vollen Terminkalender, so mit allem Möglichen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und du wirst sowas auch gar nicht in dein Leben integrieren können. Und ja, dann habe ich aber jetzt meinen Freund kennengelernt. Also den zweiten, das klingt irgendwie weird, aber halt den, mit dem ich jetzt auch in einer Beziehung bin. Und da war von Anfang an eigentlich schon klar, dass da schon Feelings am Start sind. Mhm. Und da wir ja immer gesagt haben, wir wollen uns auch jetzt irgendwie nichts verbieten oder keine krassen Regeln und Grenzen vorschreiben, haben wir das einfach mal laufen lassen und sich entwickeln lassen. Und daraus ist jetzt eine sehr schöne Beziehung entstanden. Und natürlich gab es sehr viel Hürden und Tiefen, aber sehr viel Höhepunkte. Und mittlerweile hat sich das sehr, sehr gut eingependelt. Genau.
Und das ist sozusagen ja so dann gelaufen, dass das der neue Freund quasi war eigentlich wäre sonst einfach auch in das Konzept offen reingelaufen und mit dem man dann vielleicht einfach nur so sich getroffen hätte,
genau.
Wenn jetzt keine Gefühle dann dazu gekommen
wären. Genau, aber dann bei offen hätte dann ja, die Gefühle hätten das ja alles ins Wanken gebracht quasi. Und so ist es jetzt halt eben nicht passiert. Genau.
Könntest du oberflächlich sagen, was so die größte Herausforderung ist, wenn man
Zeitmanagement?
Ah, okay.
Ja, ja, voll.
Also wirklich so pragmatisch.
Ja, voll pragmatisch. Jetzt also das ist
von
echt
Feelings sozusagen.
Ja, klar, natürlich Feelings. Wir sind immer noch in der absoluten Verliebtheitsphase. Ne? Das ist natürlich schwierig für die Beziehung, die schon da ist, das auch irgendwie zu akzeptieren, dass man dann vielleicht so ein bisschen mehr in eine Richtung tendiert und da dann vielleicht auch ein bisschen öfter mal telefoniert oder schreibt oder so. Und ich meine, eine bestehende Beziehung, wir sind jetzt auch seit über 3 Jahren zusammen, dann hat man ja schon so seine Routinen und so ein bisschen. Und da hat halt jeder kennt ja diese Verliebtheitsphasen, dass das krass ist einfach. Du bist ja ein Ausnahmezustand. Und den jetzt so auch irgendwie auszuhalten und zu überstehen, sage ich jetzt mal, das ist natürlich challenging. Aber sonst ist es, ich meine, es sind 2 Fernbeziehungen tatsächlich auch.
Okay.
Naja, einmal nach Hamburg, einmal nach Leipzig.
Ah, krass.
Und ich hocke so in der Mitte in Celle und das ist schon, das ist richtig challenging. Mhm. Ja. Aber zum Glück haben wir alle 3 ja keine so super 9-to-5-Jobs geregelte. Das heißt, das ist alles irgendwie auch flexibel arrangierbar. Und genau.
Hast du das, war das schon immer so, dass du die Monogamie hinterfragt hast?
Ja, tatsächlich schon lange auf jeden Fall. Irgendwie seit bestimmt 10 Jahren habe ich das getan. Und es ist momentan natürlich auch super trendy, ne, muss man sagen.
Echt? Also,
ja, voll.
Sebastian nickt.
Ja.
Also ich habe viele Gespräche und ich weiß, dass es vor 5 oder 10 Jahren keine Gespräche dazu
gab. Ja, und auch inzwischen gibt es super viel Literatur und Podcasts und so. Und ganz viele probieren das auch oder auch viele. Also es eröffnet mir auch immer super schöne Gespräche, so, weil, wie gesagt, ich halte damit halt auch nicht hinterm Berg, weil auch mit früher, als es halt nur in Anführungszeichen eine offene Beziehung war, habe ich das immer relativ schnell erzählt, weil ich dachte, so der teuflischen Eichhörnle, gell, das nachher sieht mich irgendeine Kundin, wie ich irgendwo mal rumknutsche oder so. Und dann heißt es sofort, aha, die Ninja, das ist so voll die Betrügerin und geht ihrem Boyfriend fremd und so. Und dann dachte ich, nee, jetzt hier lieber auf Angriff, lieber direkt erzählen. So, hey, übrigens, das ist aber offen. Und daraus haben sich so gute, krasse Gespräche auch entwickelt. Eben auf der einen Seite mit Leuten, viele, die halt gesagt haben, huch, ah, ja, okay, das ist so gar nicht mein Ding oder also cool so. Also es war nie negativ, sondern ja, wie gesagt, eben das. Oder dann Leute, die gesagt haben, ah, ja, Gott, da denke ich auch schon so lange drüber nach, aber mit meinem aktuellen Partner oder meiner aktuellen Partnerin würde das nicht gehen oder ich glaube, der oder die findet das voll doof oder so, oh, ich bin schon auch seit 5 Jahren betrüge ich meinen Ehemann und solche Sachen sind dabei halt rausgekommen und das ist so, also ich glaube, dadurch, dass ich halt auch diesen abgeschlossenen Raum habe, wo man dann nur zu zweit bei der Tattoo-Sitzung ist, dann entwickeln sich teilweise schon auch sehr Deep-Talk-Gespräche. Und genau, dass eben solche Leute dann sich so da so geoutet haben. Oder dass man mir erzählt hat, ach cool, ja, mein Partner, meine Partnerin wir probieren das jetzt auch gerade oder wir machen das schon oder wir leben schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren habe ich schon auch 2 Beziehungen und es läuft tippitoppi oder so. Und dass man halt auch merkt, ach ja, guck mal, da ist auch vieles vielleicht auch möglich, was man auch gar nicht so für möglich hält anfangs.
Und sind die polyamoren oder ist dann das bei euch auch trotzdem jede Beziehung noch eine offene dazu?
Ja.
Also es ist trotzdem nicht auf die beiden Partner begrenzt.
Nein. Das ist auch, die haben auch
daten?
Die daten auch, ja, ja, genau.
Und erzählt ihr euch das?
Ja.
Ach, okay.
Volle Kanne.
Mit Fotos zeigen und allem drum und dran?
Ja, schon. Und dann, aber klar.
Ich als Verlustängstlerin in mir kollabiert.
Ja, ja, voll. Anfangs ist es auch weird gewesen, aber irgendwie mittlerweile freuen wir uns da voll füreinander. So. Ich bin so richtig zum Hippie mutiert in den letzten Jahren. Das ist echt krass. Also so ein bisschen.
Und es ist ein ehrliches Freuen.
Es ist ein ehrliches Freuen.
Kein Abgleich von, ist die besser, anders,
natürlich
kurz toller.
Kommt man schon mal kurz so ein bisschen, denkt man so, ha, oder. Aber da kann man halt drüber sprechen und auch drüber stehen, finde ich. Und dann gucken, woher dann manche Eifersüchte oder Leiden oder so auch kommen. Oder wo Verlustängste dann sind. Aber im Endeffekt ist es eigentlich immer echt so ein, ach ja, schön. Und vor allem so ein, schön, dass du einen tollen Abend oder so, oder eine tolle Nacht oder so hattest.
Ja. Ja.
Und dann finde ich es halt irgendwie schön, weil dann hat man auch noch so die nächste Ebene auch mit solchen Leuten. Also eigentlich das, was man jetzt im Normalfall nur so einer besten Freundin oder so erzählt, kann ich jetzt halt meinen Partnern erzählen. Das ist halt irgendwie, ja, ihr seid so voll scheiß Hippies, ne?
Ja, ich lebe, wie du es erzählst und wie du dabei strahlst, klingt es auf jeden Fall total schön, finde ich.
Ich bin auch gerade super happy, das ist echt alles. Klar, man muss gucken.
Aber es braucht Kommunikation. Also hast du ja mehrmals gesagt, wenn man drüber spricht und dass man drüber spricht. Ja. Und ihr habt damals drüber gesprochen. Also
da gab es auch dunkle Momente, wo da echt dachte so, puh, ja. Oder auch Streitereien, aber das geht irgendwie alles. Da kriegen wir alles ganz gut hin.
Und die Streitereien sind dann fast eher praktischer Natur als jetzt große, diebe Zweifel, sondern eher Handling und.
Ja, auch Handling, so, ja. Genau. Und dass man das halt ausgeglichen ist, wer wie viel Zeit mit wem verbringt und so und wo die Prios liegen und alles. Mhm. Es ist anstrengend für alle, die sich das jetzt fragen. Es ist auch voll.
Gut, aber auch aufgrund der Konstellation, dass es eine Fernbeziehung
ist. Genau, sind. Ja. Also ich kenne viele Leute, die halt mit einem Partner dann schon zusammenleben und dann irgendwie noch jemanden haben, der jetzt nicht vor Ort ist oder so. Das ist, glaube ich, sehr viel entspannter, als so wie wir das machen.
Oder 3 in einer Stadt einfach.
Genau, oder 3 in einer Stadt, natürlich im besten Fall. Aber irgendwie kriegen wir es hin.
Ist das natürlich gewachsen oder hast du dann an irgendeinem Punkt hier Podcast, Bücher und sowas reingezogen? Oder bist du Pionierin?
Nee, ich habe mir richtig viel Podcast reingezogen.
Kannst du was empfehlen? Gibt es da was? Was
nicht? Beziehungsweise Unverblümt habe ich immer gehört. Das sind auch 2 Hamburger, die haben... Das ist ganz süß, so, die haben einen ganz süßen Podcast darüber. Und damals, als ich eben mit meinem Freund zusammengekommen bin, mit dem ersten quasi, der war davor schon tatsächlich auch in Poly-Beziehungen, war da ein bisschen
erfahrener
und ich hatte da anfangs schon krasse Ängste auch und da half so Podcast hören viel und lesen, so, genau.
Ja. Hast du da Buchempfehlung?
Oh nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Auswendig. Wenn es mir einfällt, dann.
Dann reicht es nach. Reicht sie nach, na klar.
Wenn du für so eine Sache bist du da bei Insta ansprechbar, wenn Leute so Privatsachen schicken? Oder ist das für dich.
Wie meinst du, wenn.
Bei Instagram, wenn das jetzt. Oder
wenn jetzt
ist
alle
da nur Tattoo-Kram?
ja, doch. Dadurch, dass ich das, glaube ich, relativ gerne kommuniziere, doch, klar. Hm. Also, warum nicht? So. Oder macht eine Sitzung mit mir, eine Tattoo-Sitzung und dann können wir darüber reden.
Oh, das finde ich auch gut.
Kauft meine Kunst, Leute.
wenn ihr über polyamore Beziehungen sprechen wollt, dann...
Oder auch alles andere.
Dann macht euch einen schönen Tattoo-Termin. Oh
Gott, das klingt jetzt so, als würde ich da voll... So, also wer keinen Bock hat, darüber zu reden, das ist auch...
Aber tatsächlich ist ja der Zugang, es ist ja schon noch nicht so häufig, dass man so schnell jemanden kennenlernt und Zugang dafür bekommt. Insofern ist es, glaube ich, immer...
Ja.
Klar gibt es 1000 Podcasts, aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn jetzt nochmal zufällig in der Folge wir über dieses Thema sprechen und man nochmal so einen anderen Zugang dafür bekommt, als aktiv in einem Podcast-Format nach polyamoren Beziehungen zu suchen.
Ich fand es jetzt auch erfrischend, weil ich habe mehrere Gespräche über Polyamorie und das war immer eher sehr problematisch. Immer so, wir haben es probiert, wie du sagst. Ja, und immer so, was sind die Probleme und wir sind gescheitert. So, das war immer das. Du warst jetzt die Erste, die Freude strahlt.
Boah, ich kenne aber richtig viele inzwischen, die da richtig drin aufgehen. Mhm. Und das ist voll schön.
Das war jetzt
kannst du das kannst du das irgendwie festmachen, was die vielleicht. Weil ich, also in meiner Vorstellung hat das jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass man irgendwie gelangweilt in seiner monogamen Beziehung und vor allen Dingen sexuell irgendwie unbefriedigt war, sondern dass es noch mehr Komponenten hat, was es gibt und was die Leute gesucht haben.
Also zum einen ist ja Langeweile auch irgendwie ein okayes Gefühl. Also es passiert ja halt einfach, dass man, wenn man schon lange zusammen ist, natürlich fehlt so der Kick auch irgendwann. Und man verwehrt ja dem Partner, der Partnerin ebenso zum Beispiel diese Verliebtheitsgefühle oder eben diesen Nervenkitzel von man knuscht mal an der Bar oder so. Und das einfach zu haben, das finde ich schön.
Mhm. Ich glaube, diese Verliebtheit, wenn ich es jetzt von mir kenne, Verliebtheit habe ich, kann ich haben, aber dann ist ein Schuldgefühl sofort da, ne? Und das belastet das ist ja oder eine Problematik da.
Mhm.
Und aber ich finde, weil du mir das ja ausdiskutiert und so, bei mir war es dann immer eher so sehr starke Gefühle, also wie gesagt, Kontrollverlust, Eifersucht ist auch so ein Deckwort, wie du schon sagst, da verbirgt sich ja meistens bei mir, ja, ich glaube auch ein Revierkonflikt ist es bei mir oft gewesen. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil für mich war es so, das Gefühl ist mir einfach zu stark, das rüttelt mich total, ich komme dann gar nicht klar mehr im Alltag. Wie gehst du mit so starken Gefühlen um oder sind die nicht so stark wie?
Ich bin ein Stein, ich fühle nichts. Das ist ja der Schlüssel.
Das ist die Lösung.
Reden, wirklich, das immer reden, auch Bedürfnisse kommunizieren. Das ist übrigens etwas, was man sehr doll lernt, Bedürfnisse kommunizieren. Und ja, sowas dann halt auch zulassen, ein Stück weit aushalten. Und meistens hat es halt, ja, wie du schon sagst, was mit einem selber zu tun, dass man dann vielleicht sich irgendwie nicht hübsch genug fühlt oder so, wenn jetzt da der andere Partner gerade oder so eine, jetzt sag ich mir, ich kann ja nur von mir reden, ich bin eine Frau, also deswegen, wenn da jetzt eine andere Frau ist und du denkst, die ist aber hübsch und ja gut, natürlich, weiß ich nicht, so, oder ist es, bin ich jetzt zu dick, weil sie viel dünner ist oder so ein Kram, ne? Sowas denkt man dann halt vielleicht schnell. Und da muss man dann halt einfach ganz doll reingrätschen und sagen, ey, nee, also es ist halt nicht so, weil. Und man muss halt sich dieser Liebe, jetzt wird es noch hippiesker.
Gerne.
Sebi zieht gleich die Schuhe aus.
Ja, voll. Wir machen hier gleich einen Tanzkreis. Ja. Man muss sich halt dieser Liebe einfach ganz doll sicher sein und sich immer wieder sagen, hey, nee, das hat schon einen Grund, dass diese Person mit mir zusammen ist und zusammenbleiben will. Und du bist schon toll und du genügst so, wie du bist. So.
Das. Wie du zwischendurch immer ein bisschen schwäbisch sprichst, wenn's so.
Ich weiß gar nicht, warum.
Wenn du so süße Sachen sagst.
Ja, manchmal, ich muss mich ja auch immer müh anstrengen, einfach Hochdeutsch zu reden.
Das, ach so, okay.
Ja, ja, voll.
Also das heißt, wenn du emotionaler wirst, dann
ich glaube schon, ein bisschen Schwäbisch. Oder wenn mir was unangenehm ist, dann fange ich auch an zu schwäbeln. Ja. So. Ja, ist ganz witzig.
Fand ich auch ganz interessant. Das ist mir so aufgefallen. Ja.
Oder auch viel, wenn ich jemanden nachmache oder so, dann
bin
schwäbel ich ja auch wegen, gell.
Habt ihr das alles mal untereinander geklärt oder hast du das mit Therapeuten oder mit Außenstehenden besprochen?
Untereinander tatsächlich, ja. Und so für Freunde, Freundinnen halt, die da eingeweiht sind. Genau.
Aber das meine ich, das kann ja nur funktionieren, jetzt in meiner Vorstellung, wie du das beschreibst, wenn es die Offenheit gibt, dass jeder sich zeigen darf und dass dann Verlustängste oder Eifersuchtsgefühle auch besprochen werden können und nicht abgewertet werden oder nicht jemand genervt ist. Oh.
Genau.
Was ja in einer klassischen Beziehung eher passiert, wegen der Kollegin, was kommst du jetzt schon wieder damit? Ja, da ist nichts. So,
genau.
Dass es das dann gar nicht gibt und nicht geben darf, weil sonst kommt man ja da wahrscheinlich auch nicht weiter.
Genau, würde ich auch sagen, dass man da, dass das halt das ist einfach, ja.
Ich finde es sehr interessant.
Ja, ich schau mal, wo das so hinführt alles. So.
Ja, ich frage mich das noch spannend. So familientechnisch, wie das sozusagen, ob es da Beispiele gibt oder ob du Menschen kennst, die das im Familienkontext schon
mit
leben.
Mit Kindern und so, das weiß ich tatsächlich nicht. Davon weiß ich nichts.
Das war, fand ich, bei uns auch ein Hauptträger.
Genau, weil das
dieses
ist schwierig.
Oh, fuck, das belastet, könnte eventuell die Kinder und die Familie mit belasten und dann so, wir lassen jetzt erstmal die Finger davon, weil es uns so heiß wird wegen der Kinder und Franzi mit, auch, wir können nochmal gucken danach.
Ja, voll.
Aber das, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt bei vielen so ist.
Also tatsächlich die Leute, die ich kenne, bei denen es richtig gut funktioniert, die sind relativ ungebunden, auch flexibel von Jobs und so. Also du musst auch eine gewisse Zeit haben. Und es ist halt, ja, es ist natürlich auch so ein bisschen so ein gut bürgerliches Ding, würde ich sagen. Also du musst schon einfach Kapazitäten frei haben. So, und
du musst ja mehrmals essen gehen, mehrmals ins Kino.
Ja, voll, genau. Nein, aber ich finde es halt schön, dass es halt auch einfach was anderes geben kann. Und für mich kam halt tatsächlich noch nie so dieses klassische Vater-Mutter-Kind-Ding in Frage irgendwie. Aber das hatte ich halt auch nie tatsächlich.
Das war meine nächste Frage.
Genau,
Du bist übrigens auch nicht so aufgewachsen.
Nee, gar nicht. Okay. Das ist übrigens eine Sache, wo auch meine Mutter teilweise schon mal gefragt hat, was bin ich eigentlich?
Bin ich schuld?
Ich finde das nicht kacke, ja. Nee, oder so, aber ist das jetzt meine Schuld, dass du quasi so, dass du so ein Hippie geworden bist? Nee. Aber klar, auf jeden Fall, weil es ist ja auch einfach Sozialisierung und wenn man nicht in dieser typischen Familie einfach aufgewachsen ist, also ich bin mit meiner Mama und mit meiner Oma aufgewachsen, so dritt in einem Haus. Wir sind quasi so die schwäbischen Gilmore Girls gewesen.
Ich stell mir die Serie gerade mit dem Akzent, Dialekt vor.
Ja, voll. Genau, stell dir genau die Serie mit dem Dialekt vor.
Genau, auf Schwäbisch.
Ja, auf Schwäbisch.
Kennst du deinen Papa?
Nee. Genau. Okay.
Ich war also von Anfang an
ohne. Ich war dolle, sagen wir, ungeplant.
Ja.
Ja.
Okay.
Und ich war kein Wunschkind. Aber es war voll okay. Also ich bin ja happy, dass ich am Leben bin und so. Und das war auch alles in Ordnung. Aber meine Mutter war halt schon immer selbstständig, auch eine Geschäftsfrau. Und das war für die damalige Zeit auf dem Land, wo ich herkomme, halt auch jetzt ein bisschen dolle besonders. Ich hatte immer ein Geschäft, eine Parfümerie, Drogerie.
Mhm.
Und dann, also war das halt praktisch, dass die Mama, also ihre Mama, also meine Oma dann halt mit im Haus war und ich bin dann mehr oder weniger halt tagsüber bei meiner Oma dann gewesen, aber ich konnte halt auch immer selbstständig auch so ins Geschäft gehen und da halt abhängen und habe dann halt auch viel von meiner Mutter also mitbekommen an Selbstständigkeit und so und aber halt auch so, weil meine Oma ist auch, die ist leider jetzt verstorben, vorletztes Jahr, glaube ich. Oder letztes? Nee, vorletztes Jahr war es schon. Die war halt auch eine krass taffe Frau. Also die war keine besonders nette Frau, aber also sie war eher so Typ krantige Oma. Mhm. Und also Kinder hatten früher auch Angst vor meiner Oma, weswegen sie nicht so gern zu Besuch kamen tatsächlich. Aber die war halt einfach eine super taffe Frau. Und die hat auch alles immer so geregelt hat, ne? Meine Mutter genauso. Und deswegen war das, glaube ich, bei mir gar nie so so tief verwurzelt, dass man jetzt irgendwie als Frau nicht auch alles schaffen kann alleine oder dass man auch nicht irgendwie anders leben kann, so, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte einmal so einen prägenden Moment, auch in der Grundschule war da, also ganz klein noch war ich da und dann hat irgendeine Mitschülerin gefragt, warum ich denn eigentlich keinen Papa habe und da habe ich halt nur geantwortet so, hä? Also ich muss doch keinen haben. Also so, es war für mich halt ganz normal und dann hat sie gesagt, doch, du musst einen haben. Und ich meinte dann so, nee, ich muss gar keinen haben. Und sie so, doch, jeder hat einen. Und dann haben wir so voll uns angezickt und voll gebieft auch. Und dann in dem Moment habe ich das irgendwie, glaube ich, erst realisiert, dass ja alle anderen einen haben und nur ich nicht. Also bei uns, ich meine, ich war auch das einzige uneheliche Kind da in der in dem ganzen, auch in der ganzen Schulklasse so. Und davor war das für mich einfach so krass normal, dass manche Kinder halt einen Papa haben und manche haben halt keinen vielleicht. Ja. Manche Kinder haben vielleicht nur einen Papa und keine Mama oder so. Also es war so ganz normal einfach. Und genau, ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen, dass ich das halt jetzt immer noch so denke, so ja.
Ja, du bist auf jeden Fall nicht sozialisiert mit irgendeiner Erwartungshaltung an den männlichen Partner oder irgendwie so, ne?
Ja. Genau, entweder vielleicht. Also meine Mutter hat auch danach nie wieder einen festen Partner gehabt, jetzt tatsächlich. Sie war aber jetzt nicht aus Defiziten, sondern einfach, sie ist halt happy, wie sie ist und macht so ihr Ding und sagt auch immer, boah, pff, ich hätte da gar keinen Bock auf irgendwie jetzt einen Mann um mich rum. Und die lebt da schön in ihrem Häusle, im Schwarzwald und ist alles mit ihrem Hund. Und da ist alles tippitoppi, so wie es ist. Und genau, ich denke, daher kommt das bei mir, dass ich dann halt schon früh überlegt habe, ob es nicht auch für mich einfach was anderes gibt.
Meine Mutter meinte letztens auch, also wenn der Alte stirbt, man, noch einen Mann tue ich mir nicht an. Und Franzi meinte auch schon mal sowas. Also.
Ich kenne schon Frauen in meinem Alter, die sagen, wenn sie die Beziehung hinter sich haben, überlegen sie, ob sie überhaupt noch einen Partner wollen.
Boah.
Oder, also ich meine,
ja, also auch so geht es gar nicht so destruktiv, wie das so klingt, sondern einfach so, oder ob sie fein damit sind, Menschen zu treffen, die interessant und ja, toll sind für eine Zeit und so lange, wie es halt geht, aber nicht mit diesem Fokus darauf, eine neue Partnerschaft straight jetzt zu finden.
Ja, und auch, ich finde dieses Forever Ever, finde ich immer so auch so ein bisschen gruselig tatsächlich, wo wir auch wieder mit dem, oder halt da sind, was uns so eingetrichtert wird oder wurde früher so unbewusst durch eben sowas wie Popkultur auch. Das ist halt die eine Prinzessin, der eine Prinz und das muss wirklich für immer halten und sonst ist die Beziehung gescheitert. Eine Beziehung ist ja nicht gescheitert, nur weil sie, keine Ahnung, nach 10 Jahren vorbei ist.
Ja,
und
das ist mit meinen Eltern das Thema auch dauernd.
Ist, ja. Ja, trotzdem hattest du ja 10 gute Jahre
mit einer Person.
Genau das gleiche. Auch wenn, sollte das bei uns irgendwie mal zu dritt nicht mehr funktionieren, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir gescheitert sind. Also wo ist es denn, ab wann ist es denn, also.
Wann ist es erfolgreich und genau, wann ist es gescheitert? Ja.
Viel? Nö, ne?
Nee. Das habe ich aus Versehen, weil ich so enthusiastisch wurde.
Hat sie das Wasserglas geschüttet.
Ja gut, dass es ja kein Sekt war, ne? Wir haben ja
Und nochmal so Ding.
Das nimmst du mir immer noch übel.
Nein, das ist gar nicht übel.
Nächstes Mal bringst du mir.
Das ist einfach ein guter Running Gag.
Ich hab's auch so verstanden.
Ja.
Genau.
Ja. Ich kriege nie wieder diesen jetzt einen Bogen zum Tätowieren. Da wollte ich fragen, was das letzte Augen zu und Durcherlebnis war, erstmal zwischendurch.
Kann ich kurz auf
Klo? Klar.
Ja, klar. Total gerne. Dann kann ich mit Sebi mich hier besprechen.
Dein Unterbewusstsein hat schon hier eine Pause arrangiert. Mit dem
Kippen. Ja, stimmt.
So, wir ziehen ab über sie. Aber vielleicht hört sie das durch.
Ja. Weißt du, da kriegt man ja keinen Bogen mehr. Also, wie soll ich jetzt schon?
Müssen wir noch nicht.
Spielen sich in deiner Branche, in deinem
Leben. Verstehe ich kaum.
Wie viel spielen Veränderungen eine Rolle in deinem Leben? Nee. Wenn du morgens aufwachst und die Fähigkeit hast, tätowiere, das kann man, ist ja jetzt völliger Quatsch.
Nee, deswegen, ich bin ja dann von den Karten auch immer nicht so überzeugt. Ich finde ja dieses natürliche von Frage zu Frage.
Manchmal sind es aber schön, weil manchmal sind ja da trotzdem Sachen drauf, wo wir sagen,
Ja.
Deswegen, jetzt hat sie sich ja Pause erkauft, um die Augen zu und Durchfrage zu überlegen.
Ah, okay.
Oder kam die jetzt für dich zu schnell? Nö, guck mal, wir sind ja auch schon wieder bei 2 Stunden Viertel. Das wäre 2 Stunden 15.
Was machst du in deiner Freizeit, steht bei mir noch.
Ja, ist eine super Frage.
Alles ist
Obwohl,
geklärt.
Das können wir ja trotzdem noch fragen.
Nee, wurde ja schon geklärt. Man sagt jetzt, Zeit.
Ach so, wenn
man wird sie jetzt
Zeit
nicht noch
hat,
die übelsten Hobbys haben.
Das stimmt.
Guessboard, Vor- und Nachteile. Ach so, sie ist, hat einen kontrastigen Guessboard auch immer, also in einem großen Studio. Da könnte man noch mal. Aber es ist jetzt wirklich sehr Hast du gerade in deine Inbox geguckt?
Nee, ich habe da nur eine Nachricht bekommen. Aber ich habe nicht reingeguckt.
Was gleich auslöst. Ich erzähle was, du guckst ins Telefon, bei mir geht sofort.
Boah, mit dir könnte man auf gar keinen Fall eine polyamore Beziehung führen.
Also ich würde sagen, es ist schon herausfordernd, dass ich überhaupt eine monogame Beziehung führe.
Ja, also überhaupt einen Menschen rein in dein Leben zu lassen, geschweige denn 2. Bei mir ist es auch wegen dem symbiotischen Verhalten auch. Aber deswegen meinte ich vorhin, vielleicht wäre es auch gut, wenn man eine Tendenz hat zu so einem symbiotischen Verhalten und sich zu schnell auf eine Person zu fokussieren, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das zu streuen. Weil Liebe habe ich viel zu geben.
Ist ja auch die Definition meiner Meinung nach von Liebe, die ist universell.
Ja.
Und eigentlich viel, das wirklich. Gegenteil davon.
Da kann ich schleudern, sage ich mal, mit Liebe. Aber du hältst die Liebe ja fest zusammen.
Was mache ich?
Du hältst ja deine Liebe ja fest verpackt zusammen. Du gibst nämlich nicht raus, du schenkst hier gar nichts.
Ich habe einen schweren Zugang, noch, aber ich arbeite dran.
Ja, aber ich könnte noch buttern. Zu mir.
Ich habe einen schweren Zugang zur Liebe.
Er hält seine Herzen zusammen, sage ich mal. Ich habe gesagt, ich denke, ich hätte Kapazitäten, meine Liebe noch ein bisschen mehr zu noch an anderen Menschen teilhaben zu lassen. Und Sebastian, habe ich gesagt, hält die schon auch fest zusammen.
Brauchst du viel Zeit für dich alleine?
Ja, schon auch. Ja.
Wie ist das? Oder wann nimmst du dir die?
Also ich wohne ja zum Glück alleine. Das ist zum Beispiel auch sowas. Ich möchte keinen Menschen mehr bei mir wohnen haben.
Boah, toll. So straight.
Oh Gott, wir beide sind auch so geil, wie du so denkst, boah, toll. Und ich sage, oh Gott, das ist ja traurig für die anderen, die mit dir leben wollen.
Nee, die sind da, glaube ich, fein mit. Hoffe ich. Hallo.
Grüße. Schreib's Ninja in die Kommentare.
Schreib's Ninja in die Kommentare, ob ihr damit fein seid oder nicht.
Nee, die wissen das schon ganz doll, dass ich auch so ein bisschen so ein kleiner Einsiedler teilweise bin, so ein Eremit, der dann...
Drinni ist was anderes, ne?
Drin?
Das letzte ist das Wort gesagt, ein Drinni.
Ja, Drinni, die drin abhängen. Nee, das bin ich nicht. Gar nicht. Aber so gerade unter der Woche, wenn ich gearbeitet habe und den ganzen Tag ja eh schon irgendwie mit Menschen mega viel kommuniziert und geredet habe, da bin ich einfach so krass froh, dass ich dann nach Hause komme und dann kann ich so die Tür hinter mir zumachen und dann ist da einfach keiner mehr. Und das finde ich mega schön.
Flüster noch ein bisschen mehr.
Ja, ich flüster
noch
ein bisschen.
Damit ich nachher auch nochmal richtig schwer habe, betont.
Genau. Ja, also soll doch challenging bleiben.
Wenn du bei deinem Partner schläfst, fällt es dir dann schwer, mit denen in einem Bett zu schlafen?
Nein, das nicht. Das ist ja dann die Partnerzeit. Ja. Das ist ja cool. Nee, aber ich wohne auch in so einem ganz tollen Fachwerkhaus, in einem 500 Jahre alten. Und ich werde da auch ein bisschen so schon so muckelig langsam. Also ich merke, dass ich selber ein bisschen schrullig werde.
Hast du schon eine Katze?
Nee, aber ich habe drei Geister.
Drei Geister?
Ja.
Die fest wohnen bei dir?
Die wohnen fest, die haben eine Katze.
Ah ja.
Ja, genau.
In einem Fachwerkhaus auch gar nicht so unwahrscheinlich, oder?
Nee,
wie alt sind die denn?
Mensch? Also tatsächlich, ich glaube eigentlich nicht an sowas, aber es haben wirklich diverse
offene Türen eingerannt bei uns.
Ja, gut, sagen wir mal so, ich schließe es nicht aus und es gab jetzt wirklich viele Leute, die so von Vorfällen bei mir gesprochen haben.
So die du nicht wahrgenommen hast?
Nee, ich bin immer so, ey, wirklich, ich sitze so da, denke mir so, hey, komm, jetzt doch, mach doch mal so eine Schublade auf oder so. Jetzt ist der Zeitpunkt, let's go, mach das doch mal. Aber passiert irgendwie nicht.
Andere Leute haben drei verstorbene Seelen.
Nee, das hat sich ein bisschen so, ist auf meinem Mist gewachsen, das mit den drei Schwestern. Weil es waren tatsächlich unabhängig davon, ob die jetzt mit mir zusammen waren oder auch nicht, aber klar, auch ein Ex-Freund von mir, aber auch Kumpels, die schon bei mir geschlafen haben. Es waren meistens Männer, die irgendwas erzählt haben. Mhm. Und auch wirklich schon ein bisschen creepy Sachen so teilweise.
Die haben bei dir übernachtet? Und
ja, genau.
Und dann spürt, dass da was
ist. Ja, ein Kumpel hat zum Beispiel bei mir gepennt und er meinte, es war die ganze Zeit jemand um ihn rum, der so Wäsche aufgehangen hat. Also ich muss dazu sagen, ich habe den unfassbaren Luxus, ich habe eine zweite Etage, die ich als Gästewohnung benutzen kann, quasi wenn mir mein Hauptschloss zu langweilig wird, dann kann ich ins Zweitschloss noch. Nee, also mein Vermieter ist unfassbar cool. Das ist der sagt halt, das ist da sein Baby, dieses Haus. Das ist komplett krass renoviert, steht auch direkt in der Zeller Innenstadt. Das ist eins der schönsten Häuser tatsächlich da. Und unten drin ist ein Geschäft, dann ist meine Wohnung und oben drüber steht halt leer. Das ist so seine Künstlerwohnung. Also er ist Künstler, aber zufällig halt auch wirklich sehr, sehr reich. Also ja. Und die Wohnung lässt er halt einfach so frei und da macht er manchmal ein bisschen was. Da stehen so ganz viele so alte Bücher und so. Und ich darf die halt dann benutzen, wenn ich mal Gäste habe. So, dann dürfen die da oben schlafen. Aber man muss dazu sagen, dadurch, dass die halt wirklich sehr, also meine Mutter hat früher immer Harry Potter Wohnung gesagt, weil die wirklich so ein bisschen so aussieht. Also es ist halt richtig gruselig da oben. So alles mit Balken und dann weil mein Vermieter ist auch ein bisschen exzentrisch, er hat dann irgendwie so eine Kerkertür da halt eingebaut, statt einer normalen Tür und auch kein Waschbecken, sondern so ein 300 Jahre altes Taufbecken und so. Also es hat schon, ist schon alles ein bisschen aufgeladen.
Ja,
und da
wir würden uns anmelden.
Ja, kommt, Alter, ohne Witz. Es sind auch Liebegeister. Und ja, genau, dann hat halt auch zum Beispiel oben ein Kumpel von mir geschlafen, dann meinte er, es war die ganze Zeit so, als wäre ich um jemand rum und hätte Wäsche aufgehangen so. Und es waren da so Dielenboden und dann lief da jemand rum und auf diesen Balken so und immer so klack, klack und dann wieder und dann hat er erst gedacht, ich wäre das gewesen so und hat dann auch gefragt so, ey, du hast da nicht irgendwie Wäsche aufgehangen heute
bitte,
Morgen schon?
Du hast bitte und Wäsche aufgehangen in der Nacht?
Nein.
Oder also mein Ex-Freund hatte mal einen ganz, ganz krassen Traum, dass ihm so ein Katzendämon-Dings anfällt irgendwie und das ist schon ein paar Sachen oder das so dieses Gefühl, dass da jemand steht. Ja, ich bin da so eine Mischung aus, auch wäre irgendwie auch ganz cool, wenn es sowas gäbe, sowas Übernatürliches, aber ich denke mir, oh ja gut, das lässt sich halt auch alles irgendwie erklären, weil es knackt eh überall.
Rationaler.
Ja, und also ich habe auch einen Kumpel, der sagt, er pennt nicht bei mir. Also der kommt tatsächlich auch, der wohnt noch in Hildesheim und muss immer fahren, also eine Stunde etwa. Und der fährt wirklich lieber nach Hause und trinkt nichts und fährt noch nachts um 12 lieber nach Hause, als bei mir einfach eine Nacht zu pennen.
Weil sonst hätte ich gesagt, naja, so einen Albtraum zu haben, kann man ja auch überall haben. Aber wenn er den explizit nur bei dir hat, dann ist es schon.
Nee, es war so, er lag halt so im Bett und dann hat er halt geträumt, dass so aus dem Flur, es gibt noch eine Tür, die zum Dach führt und die ist halt offen im Sommer, damit so ein bisschen Durchzug entsteht. Und dann hat er halt geträumt, dass da wirklich so ein Viech so reingekrabbelt ist. Und dann stand das so im Flur und nahm halt so drei große Sprünge und sprang halt so auf ihn drauf, der also direkt halt im Bett lag. Mhm. Ich habe halt wirklich auch noch nie einen Menschen so doll schreien hören nachts und so panisch sein. Das war schon gruselig ein bisschen.
Hört sich nicht wie so ein normaler, schlechter Traum an.
Nee, irgendwie nicht so. Und es sind alles Leute, die halt eigentlich auch relativ rational sind und jetzt nicht so anfällig für sowas. Ja, und deswegen werde ich immer schrulliger. Also ich bin so, ich sag auch wirklich, so ich rede auch mit denen. Und ach genau, warum es drei Schwestern sind, weil ich hatte das dann halt auch mal meinem Vermieter erzählt und der war dann eher so, oh, das ist ja toll. Und dann können wir da ja so Geisterführungen machen und so. Genau, war direkt so ein bisschen hyped. Und da hat er halt erzählt, dass da wohl ganz lange bis in die 80er rein, weil er kennt so ein bisschen die Geschichte von dem Haus auch, da haben so drei Schwestern gewohnt, die ihr Leben lang halt auch unverheiratet geblieben sind und wirklich immer nur eine Katze hatten. Und er hat mir dann auch Fotos gezeigt oder so Bilder. Es gibt tatsächlich ein Gemälde von dem Haus, wo eine dieser Schwestern mit ihrer Katze so am Fenster sitzt. Und deswegen kamen wir irgendwie drauf, das sind bestimmt die drei Schwestern mit ihren Katzen, die da rumspuken und die was gegen Männer haben, weil
natürlich
sie.
Aber übrigens auch ein
drei geiles, auch, ne?
Das schließt einen schönen Bogen zu unserem vorherigen.
Jo.
Es gibt ja auch immer dieses typische Narrativ, dieser Unfall.
Ja, die Hexen. Ja.
Die ja auch immer so, ne, wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du halt auch ein bisschen strange und werden deine Katzen dein Gesicht auffressen irgendwann.
Ich habe das, als du das von deiner Mutter und Großmutter in der mittelalterlichen Welt, Parfümerie, das sind doch dann drei weibliche Generationen leben zusammen, am besten noch am Rande des Dorfes, so wäre es
klingt. Ja, im Schwarzwald.
Mischen Tinkturen zusammen.
Ja, voll.
Und kein Mann ist da.
Naja, das ist auf jeden Fall so ein Narrativ.
Hast du dazu diesen Wicker Modern Witch oder so?
Nein, gar nicht. Ich finde das ganz gruselig. Also nicht gruselig, ich finde das ganz doof irgendwie.
Ah, okay.
Also, das ist so gar nicht meine Welt.
Stimmt, ne? Du bist eher ein bisschen weltlicher. Oder weil du meintest, du wirst jetzt Hippie-esker oder?
Ja,
also das ist nur wegen der Liebe.
Wegen der Poli-Scheiße.
Ja.
Das ist.
Und die so übernatürlichen Sachen.
Nee, irgendwie nicht so, tatsächlich. Das ist so, ich finde auch gerade so dieses Modern Witch und so ein bisschen spirituell ist halt oft super aufgesetzt und auch so ein bisschen TikTok-trendy.
Mhm.
Und das mag ich gar nicht. Nee.
Nee, ich erinnere mich, du hast jetzt eine Tarotkarte von mir gewollt, aber es war auch eher so der erste Kontakt und gar nicht so, ey, ich bin da voll drinne und lass machen.
Nee.
Aber alle Erzählungen zum Beispiel finde ich auch noch sehr schön ergänzend zu dieser Herrscherin.
Mhm.
Zahl 3 Herrscherin und dann noch denke ich so, stimmt. Also wenn jemand passend.
Ja, das ist
Genau. Wie viel so
Sebastian hat mir die Herrscherin tätowiert und macht da gerade ganz viel ums Bein herum dazu.
Und der erste Zugang war ja tatsächlich eher so Feminismus?
War, ja, und dass ich das halt sehr schön fand, was auf der Karte stand. Für mich gefühlt habe. Und ich habe die super oft gezogen, irgendwie mal eine Zeit lang. Also ich habe eine Freundin hat mir ein Tarot geschenkt und das fand ich halt auch cool. Und das haben wir dann tatsächlich eher so ein bisschen als Party-Gag. Ich gucke Sebastian gerade an, oder ob
wie er reagiert auf so Party-Gag.
Na klar.
Party-Gag?
Nein, das war das wirklich, manchmal lag dann Endeffekt halt bei uns rum und immer wenn wir dann also mein Freund wohnt halt in Hamburg direkt auf dem Kiez und so seine Wohnung ist da immer der Treffpunkt. Da wird dann vorgetrunken und dann geht man so ein bisschen feiern. Also wir feiern auch wirklich viel. Und das war dann immer so, wenn dann alle da waren und dann, ach komm, lass noch ein Tarot legen und die Karte des Abends und so.
Ja.
Genau, und das entstand dadurch eher so ein bisschen aus so einer Sektlaune teilweise heraus. Und dann habe ich das ganz gruselig, ganz oft diese Herrscherin gezogen. Und da dann dachte er also, ah, das passt aber auch irgendwie voll. Und genau, dann wollte ich ja eh schon ein Tattoo von dir auch. Und dann dachte ich, ach Mensch, komm, wir machen jetzt die Herrscherin. Und wie gesagt, aber ich fühle mich, also ich sehe mich da auch irgendwie. Feminismus.
So. Passt ja auch zur Justiz, ja.
Ja, voll.
Ja.
Nee, ich finde, also Tarot ist doch ein Einstiegsding. Also ich mache jetzt hier auch keine Bibel draus und man darf das nicht anfassen und man darf keine Witze machen.
Ja, das war jetzt auch
also ich bin so voll, ja. Genau so benutze ich es ja oder habe ich es ja auch benutzt.
Ja.
Um spielerisch sich da irgendwelcher Selbstreflexion
zu Genau, Selbstreflexion passt eigentlich ganz gut. Das finde ich auch.
Das muss jetzt da nicht immer super tief. Dafür gibt es ja dann schon wieder nochmal geeignetere Methoden.
Ja.
Naja.
Ja.
Ja. Nee, ich habe nur gewartet, bis der Satz zu Ende ist.
Wir nähern uns dem Ende.
Ja, ich wollte wissen, was das letzte Abend so ein Durchereignis war.
Ist es dir auf Toilette eingefallen?
Ach so, nee, ist mir nicht eingefallen. Ich habe wirklich drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin aber auch nicht so der Mensch dafür. Also wenn ich wirklich etwas richtig, was mich mega viel Überwindung kostet, ich glaube, dann mache ich das auch gar nicht oder würde auch nicht mir ist wirklich nichts eingefallen. Ich finde, alles, was ich getan habe, ist irgendwie, war cool. Also,
Ah gut, ja, so. Ich habe lustigerweise vorhin darüber nachgedacht, dass du wahrscheinlich sowas sagst. So, dass,
echt?
Ja, die, ich weiß nicht, an welchen Gast ich gedacht habe, der das auch mal gesagt hat. Also die Sachen, die jetzt so ganz krass Überwindung wären, würde er dann gar nicht machen.
Nee.
Genau. Und ansonsten empfindet er nicht.
Nee, genau, ich empfinde das jetzt nicht so. Also mir ist zum Zahnarzt gehen oder so, zum Zahnarzttermin ausmachen, sowas. Aber das... Oder hey, ich muss die Buchhaltung machen, aber das mehr ist mir nicht eingefallen tatsächlich. Ja. Und auf alles andere würde ich sagen, habe ich auch irgendwie Bock. Und
finde ich auch gut, das so zu sagen.
Okay, cool.
Wenn man da.
Schön, wenn die Antwort auch
zählt. Finde ich gut.
Ja.
Du als Astro-Expertin, wo siehst du den Stier drin? Oder ist das?
Doch, schon in dieser autonomen Lebensweise.
Mhm.
Ja. Vor allen Dingen. Ob ich es jetzt erraten hätte, weiß ich nicht. Aszendent? Weiß er nicht.
Nee.
Passt auch, dass du es nicht weißt. Na, da ist der Stier. Weiß er nicht. Naja, gut.
Upsi, Schuldi.
Ja. Wie erreicht man dich, wenn man jetzt demnächst eine Tätowierung von dir haben möchte? Vor allen Dingen, wenn man mit dem großen Backpiece ankommt.
Ach so, ja.
Mit dem düsteren Inhalten. Wie lange muss man warten erstmal?
Genau, ich habe eigentlich jetzt das Prinzip der Terminvergabe eingeführt seit 2-3 Jahren, weil ich eben das vermeiden möchte, dass man jetzt irgendwie ultra lange warten muss und dass ich auch ein bisschen besser planen kann.
Ja.
Also meistens sind es, also plane ich nur so 4-5 Monate im Voraus.
Mhm.
Und man
nur.
Ja.
Andere würden sich freuen.
Ich bin super dankbar. Dankbarkeit.
Nee, cool.
Nee, also.
Freut mich für dich auf jeden Fall.
Dankeschön. Mich auch. Danke, Leute. Ich mache ganz klassisch halt über Instagram die Terminvergabe. Da findet man mich unter Ninja V Herr.
Genau.
Genau.
Mit Punkt, ne?
Ja, irgendwie Ninja ist ja noch ein Punkt.
Punkt V. Punkt Herr.
Ninja.V.Herr.
Und da wirst du verkünden, wann die nächste Terminvergabe stattfindet.
Genau, die findet irgendwie alle paar Monate mal statt. Die war gerade. Ja. Aber man kann mir auch zwischendurch einfach mal schreiben, wie es aussieht oder so. Oder
ja.
Also es ist jetzt alles, ich möchte vor allem nicht so jemand sein, der dann irgendwie sagt, ich bin ein Jahr lang ausgebucht oder so. Das auf gar keinen Fall. Nö, das bin ich immer. Ich bemühe mich um Zugänglichkeit, also ein bisschen zugänglich zu bleiben. So. Ohne aber halt, ne, wir kennen das, glaube ich, auch. Alle Selbstständigen haben ja ein bisschen das Problem, so Job und Work-Life-Balance.
Ja, ja, total. Und so. Nö, es macht ja auch und keinen Sinn, so zu machen.
Genau, ich muss schon gucken, dass ich auch mal dann halt am Wochenende nicht die Instagram-Nachrichten beantworte und so.
Ja.
Und keine Mails checke und so. Das, da versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten, aber sonst versuche ich immer schon da zu sein.
Ja. Also. Dankeschön, dass du da warst.
Bitteschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Auch. Danke, dass du so offen warst, auch bei dem privaten.
Ja, ich hoffe, dass jetzt niemand gelangweilt hat oder so. Weil es ja jetzt kein spezifisch Tätowiert-Thema war irgendwie.
Können wir mal
ausreichen. Ich habe nicht gelangweilt, richtig?
Gar nicht.
Das Wichtigste.
Ich habe das Gefühl, wir haben gar nicht so viel über Tattoos geredet. Haben wir viel über Tattoos geredet?
Gab es Aspekte, die du hättest noch betonen
wollen? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
Es kommt, wie es kommt.
Es kommt, wie es kommt. Genau, das ist auch so das Motto, mein Lebensmotto. Es kommt, wie es kommt.
Ich wollte noch was sagen, aber das ist so ein Schlusswort.
Dann machen wir auch Schluss.
Genau. Tschüss.
Tschüssi an alle.
Dankeschön. Danke fürs Hören.
Seid vorsichtig. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.